PPR, Superflex, Tight End Premium, Breece Hall oder Kenneth Walker?
Breece Hall.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wir haben Montagabend, wir haben unsere Aufnahme ein bisschen nach vorne gezogen. Du hast dich heute leider nicht freitesten können. Nee. Ja, dementsprechend die allerwichtigste Frage, wie geht's dir denn?
Ja, auf dem Weg der Besserung, aber also ich fühle mich an sich, jetzt gerade kommt mal wieder so ein bisschen so eine kleine Erkältungswelle auf, aber an sich fühle ich mich gut und Tag 8 in Quarantäne. Die Langeweile nimmt teilweise dann doch Formen an und hatte ich viel Zeit, um mich mit Running Backs auseinanderzusetzen, worüber wir heute sprechen.
Ja, und was dir richtig viel Spaß gemacht hat, also so gerade die Hinterbänkler, das war eine wahre Freude, das zu analysieren, oder?
Ja, Wahnsinn.
Aber gut, was macht man nicht alles, um hier umfassend Insights zu geben an unsere Hörer.
Ja, und du hast am Wochenende, habe ich gehört, du warst auch ganz im Fantasy-Football-Rahmen unterwegs und hast einen, kann man sagen, Podcast-Kollegen getroffen.
Ganz genau, ich habe eine kleine IDP-Weiterbildung gebucht im Treppballwirt oben in Obergiesing. Da habe ich mich getroffen mit dem guten Tobi von Mikes in Motion. Herzliche Grüße an der Stelle an ihn und an die ganze Mikes in Motion Crew. Weiß ja gar nicht, wer von Ihnen, die ja schon sehr auf IDP spezialisiert sind, überhaupt bei uns zuhört. Aber das werde ich rausfinden können, denn wir sind sogar im April jetzt noch ein zweites Mal verabredet. Da lerne ich dann auch noch zwei weitere von den Kollegen kennen. Die treffen sich dann nämlich zu dritt in München. Und ja, cool. Nachdem wir uns wirklich sehr gut verstanden haben da Freitagabend und das war auch ein feuchtfröhlicher Abend, wie man auf Twitter sehen kann. Da habe ich da auch noch ein Foto gemacht am Ende des Abends. Da hatten wir schon das ein oder andere Bierchen, hinter die Kiemen gejagt und also war wirklich unglaublich witzig, haben sehr viel Spaß gehabt und super cool halt, sich mal mit Leuten oder mit jemandem zu unterhalten, der auch so, Football verrückt ist, viel guckt und eben natürlich auch dann ein bisschen Content-Creator ist und da irgendwie so eine Leidenschaft für hat. War richtig nice und ich freue mich aufs nächste Treffen.
Ja, das klingt auf jeden Fall cool.
Ja, jetzt musst du nur auch noch hierher kommen und dann haben wir hier, dann machen wir hier die Fantasy Football Base in München auf. Das passt dann.
Ja, das werden wir sicher mal hinbekommen.
Ja, genau, aber dafür müssen irgendwie hier wieder Messen stattfinden und so. Da wäre das ganze Corona-Ding nicht gewesen, dann hätte es das alles schon lange gegeben. Ja. Aber so müssen wir einfach hoffen. Ist für 2022 aktuell noch was geplant, messemäßig? Für euch jetzt, sag ich mal, als Auftritt?
Ja, also als Auftritt nicht, aber letztlich, also als Messebesucher höchstens.
Ja, okay, sein. Auch gut.
Genau, ja. Da beschäftigen wir uns aktuell mit, also es kann schon sein, dass das passiert.
Ja, das wäre natürlich sehr cool. Ja. Gut, aber genau, so viel dazu. Und dann lass uns heute gar nicht viel Zeit verlieren, denn wir werden sicher einiges an Zeit auch noch für unsere Running Back Rankings brauchen. Und wir starten heute als Anfangsthema mit einer Frage rein, die wir noch bekommen haben, die jetzt nicht mehr in den letzten Mailbag geschafft, aber die wollen wir jetzt halt heute mal behandeln. Das ist sicher auch für den einen oder anderen interessant. Die hast du bekommen. Ich lese das jetzt einfach mal komplett vor. Hey Phil, höre ehrlich gesagt nicht jeden eurer Podcasts, trotzdem großes Lob. Keine Chance, dann wird auch keine Frage beantwortet. Wir beantworten nur Fragen von Hörern, die 100% unserer Folgen hören. der Kollege hat hier trotzdem eine Frage, bei der ich nicht ganz sicher bin und weiß auch nicht, ob ihr es schon mal diskutiert habt. Wenn ich mir trotz eines hohen Draft-Picks in der Range 101 bis 103 eigentlich sicher bin, hier nicht picken zu wollen und den Pick lieber in einen Veteran zu stecken. Was ist taktisch sinnvoller? Erstens, warten, bis die Landing-Spots für die Rookies bekannt sind, oder zweitens, rechtzeitig, bis sagen wir mal Anfang April, so um den Dreh, den Hype um die Talente im Vorfeld nutzen. Ich finde, beides hat Vorteile und auch Nachteile. Habt ihr das schon mal diskutiert? Also generell, ich glaube, wir haben das zumindest schon mal angerissen, aber wir können das Thema, das wird so also sicher, das ist immer wieder eine Frage, glaube ich, die uns auch erreicht. Und vor allem, nicht jeder hört immer alle Folgen, deswegen natürlich wiederholen wir uns auch an der einen oder anderen Stelle sehr gern und erörtern das nochmal. Phil, was sagst du denn? Findest du, man sollte jetzt im Moment so sehr frühe und wertvolle Rookie-Picks traden, weil noch zu viel schief gehen kann, oder würdest du sie aktuell eher halten?
Ja, also erstmal an der Stelle Grüße an Jonas, von dem die Frage kommt, und an die Jungs von der Ultimate Dynasty League. genau, und zur Frage, also ja, ich sehe das im Prinzip eigentlich gar nicht so verbissen. Ich sag mal, wenn ich jetzt ein super Angebot bekomme, dann verkaufe ich so einen Pick auch durchaus jetzt schon. Sollte ich kein gutes Angebot bekommen, dann warte ich halt, und bis ich dann eben dieses gute Angebot bekomme, wenn ich den Pick unbedingt verkaufe, also wenn ich mir sicher bin, dass ich ihn verkaufen will, weil spätestens am Draft Day ist es dann doch so, dann überlegt sich nochmal der ein oder andere, oh, das Talent möchte ich jetzt aber doch haben, oder der und der Landing Spot gefällt mir jetzt doch super, und dann gebe ich doch nochmal was dafür aus. Also ich finde, man kann das nicht so pauschal sagen, aber grundsätzlich sagen wir schon, in der Regel sind meistens die Preise dann Richtung Draft am besten.
Ja, ich denke, also glaube halt, dass viele im Moment dann noch sagen, ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt halt ein Breece Hall, der im Moment, glaube ich, sehr viel an 101 in Superflex geht, oder ein Malik Willis. Was ist, wenn die jetzt scheiß Landing-Spots bekommt? Ich traue mich noch nicht, wirklich all-in zu gehen. Und das heißt, ich glaube, aktuell einen Top-Preis zu bekommen, das ist sehr schwer. Und wenn die Landing-Spots, klar, das, du hast natürlich Downside. Nehmen wir theoretisch an, irgendwie Breece Hall geht zu den Texans vielleicht, oder noch absurder, irgendwie zu den Broncos oder Colts, ja, keine Ahnung, also so, dass er auf jeden Fall einen schweren Stand hat Richtung Fantasy-Relevanz, oder in einer schlechten Offense spielt, und Malik Willis geht irgendwo hin, wo du weißt, da ist er ein Development-Quarterback für die ersten 2 Jahre, dann wird natürlich der Preis für den 101 sinken. Ich glaube, da braucht man nicht drum herum reden. Auf der anderen Seite ist auch die Frage, wie stark sinkt er dann? Und ja, was ist immer der Punkt, was kriegst du im Moment dafür? Im Zweifel glaube ich, dass die meisten im Moment noch zu viel Angst davor haben, dass schlechte Landing-Spots kommen, um wirklich einen guten Preis für den 101 zu zahlen.
Ja, also tatsächlich, ich habe auch einige 101-Picks, und ich setze sie hier und da mal auf den Trade-Blog, einfach um mal zu gucken, und momentan ist das wirklich noch so.
Ja. Genau. So viel dazu, Jonas. Aber das hindert dich natürlich nicht daran, mal 11 Manager anzuschreiben und für einen Wett anzufragen, den du da im Auge hast. Generell aber natürlich, ich glaube, vielleicht können wir da mal kurz noch was zu sagen. Was sind denn überhaupt Veterans, wo du sagst, die sind den 101, 102, 103 wert? In welcher Range sollten wir uns da befinden als Gegenwert?
ganz kurz.
Also, oder sagen wir es mal so, was glaubst du, was ein 101, 102 in 4 Wochen im Startup wert ist?
Boah. Oh, so Mitte zweite Runde bestimmt.
Ja, denke ich auch. Also Mitte, Ende zweite Runde. In der Range, glaube ich, muss man schon was für kriegen. Das heißt, dann sprechen wir hier so Christian McCaffrey in der Range ungefähr. Also sag ich mal Running Back, Dynasty Running Back 5 bis 8 irgendwie sollte auf jeden Fall drin sein. Oder dann diese Top-Tier-Wide Receiver wie ein ja, CeeDee Lamb, AJ Brown. Irgendwie sowas muss der auf jeden Fall schon, finde ich, kriegen. Weil sonst, also was für ein Veteran willst du kaufen, ne? So, das, ja. Da würde ich auf keinen Fall zu tief ansetzen.
Nee, genau, oder halt, das ist halt so ein Asset, mit dem du auch zum Beispiel einen Top-Quarterback in der Regel kaufen kannst, also ja. Plus, ne, dann, natürlich reden wir nicht nur über den 1-1, aber das wäre dann durchaus auch möglich.
Ja, genau, okay, super, das war jetzt mal der erste Punkt. Und dann, worüber ich mich sehr freue, wir haben heute mal wieder einen Unterstützerdank, sage ich mal so, also uns jetzt hier reingeblockt in die Folge. Oh, denn wir haben 3 neue Supporter bei Patreon dazu bekommen. Über die letzten Wochen hier, glaube ich, auch auf jeden Fall cool und da sogar explizites Feedback auch im Discord bekommen, dass hier die Unterstützung kam, auch weil wir viel Content produziert haben über die letzten Wochen und ja, unsere Draft-Vorbereitung hier sehr wertgeschätzt wird. Daher auch von uns der Shoutout einmal an Mr. Chancentod, der dabei ist, oder hier der gute Christian ist auch noch am Start und der Manuel. Euch 3 ganz herzliches Dankeschön. Und ja, bleibt dabei, das freut uns natürlich und ja, wir freuen uns riesig.
Auf jeden Fall, besten Dank.
Genau, und das mal zum Unterstützerdank und dann können wir rübergehen in die Werbung, denn wie kann man uns anderweitig noch unterstützen?
Ja, zunächst mal kann man wie immer auf einschlägigen Podcast-Portalen uns bewerten, wenn man das möchte. Man kann uns bei Twitter folgen, @dynastyflo mit ph oder dir @49erflo, wenn ihr auch das Bild von vom Wochenende sehen
wollt. Ja, genau, richtig.
Da auch. Und natürlich kann man mir dann auch @phil8f90 folgen. Dann könnt ihr auch gerne unserem Discord-Channel joinen und ja, das haben jetzt auch die letzten Wochen wieder einige fleißig gemacht und da dann diskutieren über Trade-Fragen und ja, alles, was eben da so dazugehört.
Yes, unter anderem gibt es da auch immer einen, ja, sag ich mal, bisschen Hintergrund dazu, wie ich in meiner Zahlenwelt, würde ich fast mal sagen, die mich an die Prospects rantaste. Da habe ich schon einen längeren Text zu den Wide Receivern geschrieben. In ähnlicher Art und Weise werde ich das auf jeden Fall auch wieder für die Running Backs machen, wenn wir später drüber sprechen und ihr denkt, Flo wirft hier dauernd mit irgendwelchen Zahlen um sich und nennt Begriffe. Ich komme nicht ganz mit. Erstens, ihr müsst unbedingt bitte Podcatcher benutzen, die nicht Spotify sind und die auch zusätzlich die Bilder, die ich mit hochlade, zu den Folgen in den einzelnen Kapiteln abbilden. Da seht ihr dann auch die Hörertrades auf dem Handy und so. Das kommt zwar auch in den Discord, aber genau, könnt ihr also entweder im Discord oder wenn ihr den richtigen Podcatcher oder einen richtigen Podcatcher benutzt, am Handy sehen. Und ja, das Ganze zu den Wide Receivern hat mich auch sehr gefreut, da habe ich super Feedback gekriegt. Leute freuen sich da sehr drüber, dass sie auch mal ein bisschen das, geschrieben verarbeiten können. Und ja, kommt auf jeden Fall vorbei, da gibt's quasi noch mehr. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, wie schon gesagt, bei patreon.com/dynastyflow geht das einerseits oder ihr lasst uns eine kleine Spende über paypal.me/dynastyflow zukommen. Genau, so, das zur Werbung und dann lass uns rübergehen zu den, ja, allwöchentlichen, mittlerweile muss man ja schon fast sagen, zweimal die Woche, zu den Hörertrades kommen. Und das reißt auch nicht ab, also es ist schon zur Normalität geworden mittlerweile, dass wir gute fünf Hörertrades pro Woche bekommen. Jetzt haben wir die letzte Folge gefühlt, ist das erst ein paar Tage her, dass wir die aufgenommen haben und wir haben schon wieder 3 neue in die Pipeline bekommen. Das macht richtig Spaß, macht weiter so, dass wir dieses Segment immer weiter so bringen können. Und der erste Deal hier kommt von Lil Jordan. Er schreibt dazu, ist eine 12-Man IDP Superflex, ohne Titan Premium, 4 Points für Passing Touchdown. Er selbst hatte Zach Wilson oder Russell Wilson, das ist natürlich jetzt die Frage. Aber wahrscheinlich Russ, oder?
Ist ja für den Trade auch erstmal unwichtig.
Ja, auch wieder wahr, ja. Er hatte Wilson und Winston als einzige Quarterbacks und habe deswegen zugeschlagen bei dem Angebot. Er bekommt hier Derek Carr für den 22-202 und einen 23 Second.
Ja, würde ich auch machen, wenn ich jetzt im Quarterback brauche. Und je nachdem, ob es Zach oder Russ ist, wäre halt nochmal mitentscheidender. Aber also wenn er Zach nur hat, dann muss er es schon auf jeden Fall machen. Und auch sonst, also ist schon ein günstiger Preis für Derek Carr, finde ich völlig in Ordnung.
Ja, eben, also du kriegst dann 2-0-2, vielleicht echt schwieriges Quarterback-Prospect dieses Jahr noch. Das kann aber total in die Binsen gehen. Und was dann da an Value da sein wird. Haben schon über die Wide Receiver gesprochen, da sind wir jetzt auch nicht total all in dieses Jahr. Running Backs, da werdet ihr heute dann sehen, was wir da so von halten. Und ja, zu den Titans kommen wir dann nächste Woche. Aber ich denke an 2-0-2, den kann man auf jeden Fall verkraften. Und 23 Second, klar. Sieht im Moment cool aus, aber ob es dann in der zweiten Runde noch so den Unterschiedsspieler gibt, muss man auch mal sehen. Derek Carr, wir haben schon darüber gesprochen, absoluter Bye-Kandidat aktuell aus unserer Sicht wegen der neuen Waffen. Denke ich, sehr, sehr guter Deal für Lil Jordan hier.
Ja, ich denke auch einfach, dass du Carr während der Saison für mehr verkaufen kannst. Also für einen First
wirst
du ihn wohl verkaufen können, gerade mit Adams jetzt dazu und ja, also dementsprechend, da hast du eigentlich auch keine Gefahr, irgendwie einen Wertverlust zu erleiden. Die 2 Seconds bekommst du eigentlich immer für ihn wieder.
Eben, ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn Derek Carr nicht eine Low-End-Quarterback-1-Saison in 2022 spielt.
Ja.
Genau, dann nächster Deal. Hier geht's, der kommt von Go Devil. Das ist eine 14er PPR Superflex, auch ohne Tight End Premium. Und er sagt, er muss in den Rebuild. Er bekommt hier Mike Gesicki einen 24 First und 24 Second. Abgegeben hat er dafür Robert Woods, Darren Waller und einen 22 Fourth. Ja, generell, ich bin überhaupt kein Mike Gesicki-Fan. Den würde ich irgendwie so schnell es irgendwie geht, ehrlich gesagt, wieder weiter traden. Aber ja, auf der anderen Seite bin ich ein sehr, sehr großer Darren Waller-Fan, den ich im Moment eigentlich ungern verkaufe. Auf der anderen Seite Robert Woods, ich glaube, da sind die wirklich Fantasy-relevanten Zeiten ehrlich gesagt vorbei. Da glaube ich nicht mehr an besonders viel in Tennessee, außer, man muss ja mal sehen, vielleicht wird AJ Brown getradet, dann sieht die Projection für 2022 da wieder ein bisschen anders aus. Aber unabhängig davon, ich glaube, darauf braucht man jetzt als Rebuilder auch nicht zwingend warten. Es gibt hier einen First-Round-Pick, die sind wertvoll, die wollen wir einsammeln. Natürlich schade, dass er 24 ist und nicht 23. Daher gucke ich so ein bisschen mit einem irgendwie ja Zwiegespalten auf den Deal. Ich glaube, overall ist okay, ist auch kein Home-Run. Wenn du keinen 23 First halt kriegen konntest fürs Paket, dann muss man halt auch mal das 24er First und Second Paket hier irgendwie nehmen und schaust halt, dass der Mike Gesicki vielleicht noch zu einem Late Second irgendwie bekommen kannst oder so, dann ist das schon in Ordnung.
Ja, ich hätte jetzt auch gesagt hier, ne, Woods und Gesicki ungefähr ein Value in einer Range irgendwie, jetzt ohne Teil ja. Premium wahrscheinlich eher beide irgendwo so ein Early Third Wert oder so.
Ja, vielleicht. In der 14er kannst du halt für den Thailand vielleicht nochmal ein bisschen mehr rausholen wegen Scarcity, aber.
Ja. Ja. Okay. Auch ein Woods, ne? Ich sag mal, wenn der noch eine gute Saison spielt oder sowas, dann bekommst du ein bisschen noch was für den. Und dann hast du irgendwo am Ende stehen dann ein First und ein Second für Waller. Und wenn du ihn aktuell verkaufst, ist das, glaube ich, schon ein akzeptabler Preis auf jeden Fall. Gerade in
der
Non-Titan-Premium-Liga ist, ne?
Ja. Aber wenn es schon 24 ist, dann finde ich das wenigstens in Ordnung. Ja. Also, ja, aber kann man sich definitiv nicht beschweren, brauchen wir gar nicht drüber reden. Nee. Gut, nächster Deal hier, Alligator-Milch schickt uns den, ist eine 10er-Liga mit 1QB, also wow, da haben Quarterbacks richtig Value. Dazu ist es eine PPR-Liga und er sagt, ich hatte und habe bei diesem Trade einfach ein gutes Gefühl. Alligator-Milch bekommt hier Mecole Hardman, Jerry Jeudy und einen 22 Second und abgegeben hat er Justin Fields, Trey Sermon, Rondale Moore und einen 23 Third.
Ja, kann ich absolut verstehen, dass er hier ein gutes Gefühl hat. Also grundsätzlich, ne, bei einer 10er Liga, jetzt wäre natürlich da schon interessant zu wissen, wie viele Starter, ne, weil es natürlich nachher 18 Starter sind oder sowas, dann ist wieder eine angemessene Tiefe auch. Aber sonst, wenn es jetzt normal irgendwie 10 Starter oder sowas sind, ja, dann brauche ich keinen Sermon, dann brauche ich keinen Rondale Moore. Fields, okay, hat ein gewisses Upside, aber in der 10er 1QB, boah, ne, ist wahrscheinlich ein solider Backup irgendwie, nice to have, aber also viel mehr als ein Third sollte er eigentlich auch nicht wert sein. Und dafür bekommt er halt eben Jeudy, Hartman, ja, bei beiden kann man die Hoffnung haben, dass sie auf jeden Fall gute Spiele mal haben werden und man sie dann vielleicht weiterverkaufen kann. Und die, also der 22 Second, jetzt wäre halt die Frage, welcher Pick das auch ist, aber der reizt mich hier noch in der 12er Liga fast am meisten. Vielleicht ist er ja early, ne? So, man weiß es nicht.
Ja, ja, ich glaube, Judy, wir sind keine Judy-Fans, das ist klar, aber Judy hat immer seinen Fanclub irgendwie. Und Alter, der macht jetzt dann durch Russell Wilson mal ein paar gute Spiele oder einen Ausreißer am Anfang der Saison. Muss da bloß mal ein bisschen Glück haben, dann kannst du den echt wieder gut weiterhauen. Und du sagst es ja schon, was ist jetzt, man muss ja wirklich sagen, was ist das wertvollste Asset, das Alligator mich hier abgibt? Das ist eigentlich Rondale Moore. Und was ist Rondale Moore wert? Das ist auch ein Third. Also es sind irgendwie drei Thirds und ein blockierter Roster-Spot. Das ist, also, ja, und selbst Justin Fields, ganz ehrlich, in einer 1-QB-Liga, selbst in einer 12er, da sind die Elite-Quarterbacks meiner Meinung nach irgendwie ein Early-Second wert. Oder vielleicht ein Late-First mal. Aber was ist dann da so ein Quarterback mit der Upside, dass er das mal vielleicht werden kann?
Ja.
Was ist der da wert? Hey, also, daher echt. Und dann noch 10er, ja. Also, No-Brainer-Deal meiner Meinung nach.
Ja, auf jeden Fall, alles gut.
Ja, da hätte ich auch ein gutes Gefühl, Alligator. Denn ja, immer wenn man irgendwie eine Schubkarre voll Müll wegfährt und dann mit ein bisschen was zurückkommt, ist das ist in Ordnung. Ja. Jawohl. Auf jeden Fall. So, dann sind wir heute eigentlich schon relativ früh durch mit von News bis Hörertrades mit unserem ersten Segment und können uns jetzt voll auf das heutige Thema unserer Folge konzentrieren, und zwar den Running Backs. Jawohl. Wir machen in unserer Preview, bisher sind wir immer nach dem Dynasty Rookie ADP durchgegangen, diesmal, heute haben wir uns dagegen entschieden, wir wollten mal was anderes probieren, und zwar wollten wir am Anfang des Rankings über unsere Lieblinge sprechen. Wir haben ein Consensus-Ranking gebildet und gehen das nicht von hinten nach vorne durch, nur um eine, theoretische Spannung aufzubauen, oder damit ihr auch bis zum Ende hört, sondern wir wollen am Anfang über die wichtigsten Prospects und das in etwas längerer Art und Weise reden und werden dann hinten raus, so ein bisschen über Shots in der dritten Runde sprechen, wie auch immer man das dann machen kann oder später. Und ja, da mal gucken, wie weit wir es auch mental durchhalten. Wir werden uns dann da kurzfristig, glaube ich, spontan entscheiden, wie lange wir die Liste durchgehen. Aber ich habe hier, theoretisch haben wir hier 24 Running Backs stehen, die wir besprechen können. Ich hoffe nicht, dass wir es bis zur 24 machen müssen, denn da ist irgendwann die Frustrationstoleranz dann wahrscheinlich erreicht bei uns. Aber genau.
Ja, ich glaube, wenn wir uns da auf die Top 12 bis 15 konzentrieren, dann sind wir gut bedient.
Ja. Wir sehen, wie die Zeit voranschreitet und können, glaube ich, zuvorderst erstmal, bevor wir dann zu den einzelnen Prospects kommen, nochmal so wie bei den Wide Receivern auch darüber sprechen, wie wir denn die Jungs analysieren. Und ja, da lasse ich dir erstmal den Vortritt, Phil. Was machst du, um die Running Backs zu bewerten? Und ja, worauf legst du Wert, etc.?
Ja, also bei Running Backs ist mir auf jeden Fall wichtig. Zum einen schaue ich mir schon das Tape an. Hatte ich jetzt auch, wie gesagt, viel Zeit zu. Und guck mir grundsätzlich an, okay, was ist das für ein Spielertyp, ne, wie sehe ich den, so, aber da wir ja wissen, Tape kann einen auch immer sehr schnell falsch leiten oder auf eine falsche Fährte führen, gerade, ne, wenn man jetzt irgendwie einen Running Back hat, der auf einmal gegen schlechte Competition spielt oder sowas, und dann sehen die Leute einfach besser aus, wir wissen's. Dann gucke ich mir die Production an, war der am College so, wo hat er gespielt, in was für Umständen hat er gespielt, den Kontext an, warum sind gewisse Situationen, wie sie waren. Ja, das ist das andere. Dann gucke ich mir an, okay, wo werden sie wohl auch likely im NFL-Draft gehen, ne? Das ist für mich auch interessant. Und dann auch, ich sag mal, so Sachen wie Combine-Werte sind für mich auch, spielen auch eine Rolle. Und ich denke, das ist im Großen und Ganzen erstmal der grobe Prozess.
Ja, okay. Was kann ich hier noch dazu sagen? Ich gucke ein bisschen drauf, auch da wieder, ist es ein Early Declare oder nicht? Ist nicht so wichtig bei Running Backs wie bei Wide Receivern, aber sozusagen, wenn die Jungs als Junior rauskommen und dementsprechend ein bisschen jünger sind als die anderen Prospects, dann gibt es da für mich schon einen Bonus. Was ja spannend ist, es gibt auf NFL.com/Prospects, glaube ich, irgendwie so, gibt es immer diese Lance Zierlein Grades und Lance Zierlein ist halt ein Analyst irgendwie da für die NFL und der hat einen unglaublichen Track Record, so mit was Hits bei Running Backs angeht, also seine Filmgrade ist wirklich ganz gut, die gucke ich mir zumindest mal aus Interesse an. Dann noch sehr wichtig, ich weiß, hast du jetzt die Size im Expliziten schon genannt?
Ach so, nee, habe ich glaube ich vergessen.
Ja,
Aber
weil
auch
das
das.
ist uns beiden wichtig, ne?
Ja, genau. Also für mich, also seit, ich sag mal, im Prinzip, man kann es eigentlich sagen, so seit diesem Clyde Edwards-Helaire Dilemma, muss man, also das war so für mich eigentlich eine der größten Lehren, wo man eigentlich gesagt hat, boah, und man hat diesen Landingspot so krank bewertet und ja, im Prinzip, dann habe ich mir mal im Nachgang, als das halt einfach mit Clyde Edwards-Helaire nicht so funktioniert hat wie vorgestellt, habe ich mir eigentlich alles mal angeschaut und habe mal hinterfragt, okay, woran liegt's? Und habe mir dann auch mal irgendwo so die Top Dynasty Running Backs so zur Rate gezogen, mal angeguckt, okay, wie sehen die eigentlich aus? Und wenn man dann mal drauf guckt, im Prinzip brauchst du als Running Back in der NFL eine gewisse Größe, also ein gewisses Gewicht vor allen Dingen, ne, das ist eigentlich das Wichtigste, also eine Mischung aus Gewicht und Größe eigentlich, wobei Gewicht eigentlich wichtiger ist als Größe. Ja, und wenn du halt, also ich für mich selber so, also 200 ist schon, 200 Pfund ist schon für mich so eine ganz kritische Größe, die will ich eigentlich mindestens sehen, besser mehr. Und ich sag mal, unter 190 ist es für mich halt extrem kritisch. Also dann gehen wirklich bei mir alle Alarmglocken an, wenn einer oder so unter 195 schon fast. Also so, wenn du da drunter bist, boah, dann ist es schon echt, dann musst du schon irgendwas ganz Besonderes haben, um mich zu überzeugen. Aber das ist eigentlich, also es wird dann sehr, sehr schwer. Den würde ich halt immer irgendwie gefühlt 10 Spots runterstufen.
Ja, aber da muss man ja nochmal sagen, Clyde Edwards-Helaire, klar, der war sehr klein, ich glaube 5'7, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Ja,
5'8?
5'7,
Also,
5'8, ja.
aber er hat ja zumindest 210 Pfund gehabt.
Echt so viel? Nee, glaube ich nicht. Ich meine, warte, wir gucken mal.
Wirklich?
Wir
Ich
gucken
glaube,
mal.
CEH ist schon, das, also, weil ich noch, er war ja unglaublich thick. Also,
Ja.
Als Spieler wirklich, ich glaube, wir hatten was 32er BMI oder 31er BMI gehabt.
207 hatte er
Ja.
wohl. Ja, gut, immerhin schon. Aber, also.
Also BMI ist nicht alles, hat man da gelernt, halt vor allem, ne?
Genau,
So
ja.
32,4, das ist an sich Elite oder wirklich schön zu sehen, an und für sich, aber der war natürlich auch so hoch wegen seiner kleinen Größe und 207 Pfund ist schon Untergrenze, so ein bisschen.
Ja, beziehungsweise bei ihm ist es auch einfach so ein bisschen, er hat es einfach gezeigt, er ist glaube ich auch, also ich weiß gar nicht, ist er gelaufen beim Combine?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich
Ich
glaube
glaube nämlich
nicht.
nicht, ich glaube auch nämlich nicht.
Ja.
Bei ihm ist es so ein bisschen die Kombi aus dieser echt kleineren Size, er ist zwar thick, wie du schon richtig sagst, aber und halt auch fehlender Geschwindigkeit.
Ja,
Da ist
doch, er
so
ist
ein
schon
bisschen,
gelaufen übrigens.
ja,
4,6. 4,6
4,6,
ist er
ja, okay.
gelaufen.
Ja, aber
Und,
Das ist halt diese Kombination aus allem. Ich sag mal, das ist schon, da gehen schon die Alarmglocken so ein bisschen an, finde ich.
Absolut. Und vielleicht da auch nochmal Kontext, denn wir haben jetzt schon über Size gesprochen und eben Geschwindigkeit oder Combine. Es gibt dann noch, wenn man das Gewicht und die 40-Zeit mischt, also und ich glaube, dass da sogar noch mehr eingeht als die reine 40-Zeit, vielleicht sogar noch der 20-Yard-Split oder so, es gibt dann den Speed-Score. Das ist im Prinzip, hat irgendwer erfunden mal vor schon zig Jahren, eben auch zur Beurteilung von Spielern. Das heißt, du machst einfach nur einen gewichtsabhängigen Geschwindigkeitsscore, ja. Ist jemand natürlich, also so wie ein Jonathan Taylor, ich glaube, der hat 225 Pfund oder so gewogen und läuft eine 4-4, dann ist das halt höher zu gewichten, als wenn du 195 Pfund wiegst und eine 4-4 läufst. Denn du bewegst einfach, ja, mehr Masse und ist ja auch ganz logisch, wie viel schwerer ist, jemand zu tackeln, der so schnell ist, der noch 30 Pfund mehr wiegt. Und deswegen, das soll einfach die Athletik darstellen und hier, das hat J.J. Zacharyson at Late Round QB auch schon, ich weiß nicht, tausendmal erklärt, dass in seinem Modell die Spieler halt zumindest den 90er, also einen Speedscore von 90 erreichen müssen. Ich persönlich bin kein großer Fan von diesen festgesetzten Cut-Off-Punkten. Das heißt, bei 89 ist das dann schlecht und bei 91 ist okay. Ich glaube, wenn du auch schon in die Nähe kommst, sollte das irgendwo kritisch gesehen werden und CEH hat halt einen Speedscore von 92,5 gehabt. Das heißt einfach wenig Speed und irgendwie relativ niedriges Gewicht, hat einen krassen Burst-Score, das heißt so Agility-mäßig sah dann erstmal gut aus und hat er im College auch, muss man auch fairerweise sagen, als Runner nicht so schlecht ausgesehen. Aber das waren halt, irgendwo waren diese Warnzeichen da, ja, gebe ich dir komplett recht. Und er ist dann wegen des Landingspots so nach oben geschossen, während wir mit Jonathan Taylor auch, sage ich mal, Pre-Draft ein super Talent hatten. Und dann hat man das, obwohl der Landingspot ja auch bei weitem nicht schlecht war bei den Colts, ihn runtergenommen. Und das, also auf jeden Fall ein guter Punkt, dass man den als absolutes Learning mitnehmen muss aus 2020.
Ja, und also das ist jetzt ein Fall und ganz ehrlich, CEH, wenn es heute diesen Fall wiedergeben würden, würden wir ihn trotzdem wieder hochdraften, weil er auch hohes Draftkapital bekommen hat.
Ja, ne? Klar. Ja.
Es war jetzt nicht so, dass er 190 Pfund und 5,5, ja. Ne, so, und also, das ist eine Vollkatastrophe, das Profil war, ne, das war schon, also, es war ein Fehler, ihn vor Taylor zu nehmen, aber es war kein Fehler, ihn zu draften, ne, das muss man auch
gar nicht
festhalten. Ja, ja. Nein, aber wir haben dann auch noch genug andere Fälle, ich sag mal, die Kenneth Gainwells dieser Welt und solche Spaßvögel, wo,
wir kommen ja heute noch zum einen oder anderen.
Wir kommen heute noch zum einen oder anderen und ich sag mal, da muss man einfach vorsichtig sein. Da muss man irgendwo mit ein bisschen Bedacht rangehen und die NFL hat uns halt auch gezeigt, was sie von solchen Backs halten.
Ja, und zwar zu Recht.
Ja, genau.
So, ich habe mir noch mal ein Glas Wasser eingeschenkt, um mich fertig oder ready zu machen. Genau, ich wollte aber noch auf das ein oder andere zumindest kurz eingehen, worauf ich gucke. Das werde ich jetzt nicht jedes Mal eben sagen, wie ich dazu komme, dass ich vielleicht denke, dass jemand ein guter Running Back ist. Ich vergleiche da so ein bisschen, ich vergleiche immer, ich gucke mir an, wie viel Yards per Carry schafft ein Running Back am College. Und dann vergleiche ich das damit, wie viel Yards davon schafft er eben nach dem Kontakt. Denn denken wir einfach nur zurück, Cam Akers zum Beispiel war ein Running Back, der hat echt eine relativ niedrige Yards per Carry Zahl am College gehabt, aber hinter einer desaströsen O-Line gespielt. Und das heißt, ich versuche hier in Kontext zu setzen, wie viel Yards hat er trotzdem irgendwie, oder so, ja, wie viel hat er kreiert irgendwie und für wie viel war er verantwortlich. Und denn einfach nur hohe Yards per Carry kannst du schaffen, ohne eigentlich viel zu machen selber. Das heißt, ich vergleiche das dann eben mit Yards after Contact und mit Missed Tackles Force, das heißt also, wie sagt man das auf Deutsch? Also, dass du Gegner halt aussteigen lässt, sozusagen, und das ins Verhältnis gesetzt quasi pro Attempt, wie oft passiert das, pro Rush-Versuch, und das dann auch wieder ins Verhältnis mit den Yards per Carry, denn man sollte da eine gewisse Erwartung sozusagen für mich übererfüllen, wenn man eben ein guter Running Back sein will. Und das Gleiche dann auch noch, wie viel von den Yards generell, von deinen Rushing Yards, schaffst du als Running Back am College mit so Big Plays oder mit Breakaway Runs? Das sind dann, glaube ich, PFF sollte das, glaube ich, definieren, also mit 10 plus Yard-Läufen. Und da sieht man halt ganz oft, dass Running Backs, die dann eigentlich unathletisch testen bei der Combine, die relativ langsam sind, die irgendwie eine hohe 4-5 laufen oder in der 4-6 laufen und die sind dann irgendwie, die holen halt 50% und aufwärts teilweise ihrer Yards mit Breakaway Runs gegen schlechte Competition oder halt so, ja, wo du weißt, das funktioniert in der NFL einfach nicht mehr. Und wenn die dann zu einer soliden Yards-per-Carry-Ding kommen, dann weiß ich schon, okay, also von Down zu Down wird es dann da aber kritisch, da ist ganz viel Müll auch dabei als Runner, den wir einfach dann in den Total Stats oder in den Counting Stats nicht sehen. Dazu noch, was wichtig ist, hat ein Back eine Workload schon mal gecarried, also hast du irgendwie schon mal 300 Touches in der Saison vertragen und bist gesund geblieben, das finde ich gut, oder auch generell, dass du dich halt durchgesetzt hast in deinem Team. Ein bisschen gucken natürlich auch, wie viel Receiving Yards Market Share, kennt ihr alle aus der Wide Receiver Folge, und ansonsten kommt er in Discord vorbei und hört es und lest es euch durch, was das bedeutet. Das heißt, wie dominant warst du in deinem Team bei den Receiving Yards, und ja, genau, also so auf diese Zahlen gucke ich eigentlich im Großen und Ganzen und bilde mir dann einfach so eine ein Fazit rundherum, gucke mir an, was ist positiv, was ist negativ, und irgendwie vergleiche ich die halt dann untereinander, was fällt mir positiv auf und was negativ, und dann jetzt ins Ranking hinein.
Ja, am Ende des Tages muss man aber bei Running Backs auch sagen, und das ist hier gerade nochmal gerade im Vergleich auch zu Wide Receiver ein bisschen unterschiedlich, bei Running Backs ist es halt super, super wichtig, wo sie nachher landen. Also, haben es jetzt gerade eben gesagt, eigentlich, man darf auch Landing Spots nicht überbewerten, alles okay. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es bringt uns nichts, wenn, du hast es vorhin gesagt, wenn die jetzt zum Beispiel in einem Backfield landen mit einem talentierten Back oder sowas, oder talentierterem Back, dann wird es halt schwierig. Ne? Und das muss man hier einfach berücksichtigen.
Wir können gerne, nachdem wir unsere Nummer 2 besprochen haben, zu dem Thema Landingspot nochmal kommen, denn dann kann ich dir eine hypothetische Frage stellen, die fand ich ganz interessant, die wurde in einem anderen Podcast, den ich heute gehört habe, aufgeworfen, und da hätte mich dann deine Meinung dazu interessiert, und um vielleicht mal so nach vorne zu gucken, wie stark du den Landingspot berücksichtigst.
Ja.
Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns auf unsere Nummer 1 schauen, das ist nicht nur knapp unsere Konsensus Nummer 1. Wir haben ihn beide an der 1. Wir haben ihn beide in einem separaten Tier sogar jetzt hier vor dem NFL-Draft. Wir sprechen von Breece Hall, Running Back von Iowa State. Die sind Teil der Big 12. Er ist ein Early Declare, nur 20,8 Jahre alt. Er war ein 4-Star-Recruit und wird aktuell Anfang der zweiten Runde irgendwo gesehen. Ich habe ihn hier noch mit einer Expected Draft Position von 42 stehen. 5'11 groß, 217 Pfund schwer, und vielleicht sage ich noch dazu, er ist die Combine, bei der Combine den 40-Yard-Dash in 4,39 Sekunden gelaufen. Was gefällt dir denn an Breece Hall und warum hast du ihn an der 1?
Ja, das stimmt einfach alles, ne? Der bringt im Prinzip fast alles mit, was wir vorhin gesagt haben. Breece Hall hat über 3 Jahre am College produziert, in einer vernünftigen Mannschaft, also nicht gegen komplette Hühnergegner. Breece Hall bringt eben die Size mit, die wir uns wünschen. Breece Hall hat beim Combine, du hast es ja gerade erwähnt, schon abgerissen. Der hat einen Relative Athletic Score von 9,96 erreicht von 10 möglichen Punkten, also hat da auch abgerissen. Breece Hall wird wahrscheinlich der erste oder zweite Running Back vom Board sein im NFL-Draft. Und da kann man einfach nur sagen, da, so wünschen wir uns so einen Prospect. Und ich wurde von ihm, also wir haben ja nun auch das letzte Jahr darüber gesprochen, und auch vor einem Jahr haben wir schon ihn als Running Back 1 auch auf dem Board gehabt, auf dem Zettel gehabt. Und also mutmaßlich. Und er hat jetzt gerade auch noch mal in dem Draft-Prozess also wirklich alle Boxes gecheckt, und wenn der nachher an 25 nach Buffalo geht, dann geht's ab.
ich weiß gar nicht, was ich da noch großartig dazu sagen soll. Wirklich halt, dass er Workhorse, ich sag mal, from day one war, eigentlich bei Iowa State. Das ist halt super geil. 302 Touches in Jahr 2 gehabt. Also super.
Euer
Das hat man selten.
Jung ist er
Sorry?
auch noch.
Ja, genau. Er ist eben 20,8 Jahre. Das ist wirklich, das ist mega. Und ja, was willst du haben in irgendwie Dynasty? Neben so jungen Running Backs. Die Best Comparables bei ihm, laut Player Profiler, also alles rein zahlenbasiert, sind Jonathan Taylor, Adrian Peterson und Herschel Walker. Also wenn man einfach
Okay.
nur auf die Production und Athletik schaut, dann ist es absurd, ob er jetzt, und das ist vielleicht der einzige Makel an Breece Hall und warum er auch nicht irgendwie in den Top 10 aktuell gemockt wird oder überhaupt ein Top oder in Top 10 Consideration ist, glaube ich, er ist, also zumindest wenn ich jetzt hier auf die Zahlen so gucke, er ist halt nicht auf einem Jonathan Taylor oder Derrick Henry Niveau als Runner. So, oder? Also er ist auch, glaube ich, nicht mal der beste reine Runner der Klasse.
Nee,
So,
das würde ich auch nicht sagen.
ja, so Contact Running und so, das ist nicht schlecht. Also das ist völlig in Ordnung, aber es ist halt nicht so, ist nicht richtig gut. Und ich glaube, das ist der einzige Knock, den es überhaupt bei ihm gibt, denn der ganze Rest sieht top aus und eben auch als Receiver. From Day One dabei. Ja, also wow, Instant. Ist also, wenn da der Landing Spot passt, dann ist er halt ein Instant Top 5 Dynasty Running Back.
Ja, das sehe ich auch so.
Schön.
Wo würdest du ihn denn einsortieren? So, nun hatten wir hier gerade kurze technische Probleme.
Ja.
Wo würdest du ihn denn einsortieren, wenn er, sagen wir mal wirklich, 25 nach Buffalo geht? Wo würdest du ihn denn Dynasty Running Back Ranking technisch einsortieren? Wir können ja mal durchgehen. Jonathan Taylor oder Breece Hall in Buffalo?
Jonathan Taylor.
Okay.
Aber jetzt dazu muss man sagen, ich finde den Landing Spot in Buffalo nicht so überragend wie alle anderen.
Okay. Welchen Landing Spot, was wäre denn dein Lieblings-Landing Spot für Breece Hall? In der
Ja.
realistischen Range. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen schwierig, natürlich, ne?
Ja, das
Aber.
ist. Ich glaube, ich fände zum Beispiel, ich glaube, ich fände zum Beispiel Miami fast attraktiv. Ja, wobei da ist die O-Line so total beschissen. Aber ich fände auf jeden Fall was attraktiver, wo mir nicht der Quarterback so viele sag ich mal, so viele Touchdown-Runs wegnimmt. Und ich bin auch nicht sicher, wie viel Targets von dem Josh Allen kommen. Das ist so das einzige Problem. Aber nehmen wir, also Buffalo ist natürlich schon ein Top-Landing-Spot overall. Ich weiß gar nicht, welcher dann wirklich konkret besser ist. Das ist was ich mir dann direkt vor dem NFL-Draft nochmal genauer anschauen werde.
Ja klar, ändern
Ansonsten,
sich ja noch ein bisschen was. Also
genau.
man hört, welche Landing-Spots sonst in Frage kämen, wäre ja, ich sag mal, die Chiefs,
Ja.
vielleicht
Atlanta gibt's, die
ja,
Jets gibt's,
die
Seahawks.
Texans, ja, Seahawks, Texans, ja.
Also eigentlich, man muss ehrlicherweise sagen, so ein Running Back kann überall hinkommen. Und das ist halt, ich hätte da nie Angst, dass da ich habe keine Angst vor einem Michael Carter, vor einem Devin Singletary, vor einem Rashad Penny, vor, keine Ahnung, wer da rumhampelt in dem Backfield, aber ein Team, das den spätestens Anfang, Mitte, zweite Runde draftet, das wird ihm den Ball geben. Da
Ja.
machen. Und deswegen, also Landing Spot unabhängiger als Breece Hall kann man einfach nicht werden, finde ich. Und deswegen sage ich mal, also bei einem Landing Spot wie den Houston Texans ist er für mich auf jeden Fall mal Top 8 und bei einem Landing Spot wie Buffalo, ja, da ist er halt dann instant die Nummer 5 für mich.
Ja, wenn nicht höher, für mich sogar.
Ja, das nimmst du ihn dann über, also eigentlich hinter Jonathan Taylor auf die 2, oder?
Zwei, also warten wir mal ab, was mit Melvin Gordon passiert.
Ja.
Und natürlich Najee Harris darf man auch nicht vergessen.
Ja, der ist ja 3 Jahre
Aber
älter, ne? Oder? Wahrscheinlich
ja, das
gerade.
ist 3 Jahre älter, ja, das klar, natürlich, ne? Das sind Punkte, die muss man dann auch evaluieren, ganz klar. Aber ich denke, da nach diesen genannten, dann wird es schon eng, ob ich einen Swift in Detroit wirklich
Ja.
über einen Breece Hall nehme.
Ja,
Wird
sehr
schwierig.
fraglich.
Wird
Sehr, sehr
schwierig.
fraglich. Definitiv. Denn DeAndre Swift, sind wir ehrlich, das ist jetzt für mich kein besserer Running, also Rusher, als Breece Hall. glaube ich, schon bessere Receiver, ehrlich gesagt. So.
Ja,
rein
ja,
Ding, aber.
Ja, ich glaube auch, Breece Hall ist mehr, also Swift ist ja nicht das richtige Workhorse eigentlich so, ne? Der ist ein, also der ist jetzt kein Spieler, der 30 Touches pro Spiel hat in der Regel.
Nee, ja, das stimmt.
Genau, und das ist halt Breece Hall schon. Also ja. Breece Hall ist halt schon, ich sag mal, vergleichbar so ein bisschen, ja, ich wollte schon sagen Najee Harris, aber also so, der den Ball halt auch 30 Mal pro Spiel kriegen kann. Durch die Luft, ja. Am Boden, völlig egal.
Ja, definitiv. Also super nice, ja. Breece Hall, für mich auch mittlerweile, muss ich sagen, nachdem ich mir auch so viel angeguckt habe, für mich jetzt eigentlich klarer 1-0-1 in Rookie Drafts aktuell.
Ja, völlig. Außer Frage, also ich kann auch nicht, auch selbst wenn wir annehmen, Malik Willis geht irgendwie an 1-0-2 zu Detroit, hohe Draft-Position, ja, für einen Landing-Spot, der auf jeden Fall solide ist. Ne?
Ja, also, da ist die O-Line super.
Ja, und ich finde auch, die Receiving-Options sind okay. Das ist jetzt nicht das Beste vom Besten. Da kann ja auch
noch
was
kommen dann. Nimm mal, da geht noch ein, weiß ich nicht, da geht noch ein Traylon Burks oder so hin.
Ja, die haben da halt irgendwie noch, die haben halt noch diesen anderen First-Round-Pick. Ne? Das
genau,
darf man halt nicht vergessen. Und ja, genau, also da, das wäre auf jeden Fall schon ein guter.
Ja, aber selbst dann bleibt es halt einfach Hall eigentlich, ne? So,
genau.
Finde ich.
Also, genau, Breece Hall, fast no matter what.
Ja, genau, Breece Hall, no matter what, das ist sehr gut. Genau, das zu Breece Hall und dann, glaube ich, können wir rübergehen zu unserem zweiten Running Back auf unserem Board und das ist Kenneth Walker, den hat irgendwie hier jeder auf 1, egal welchen einen deutschen Podcast, Preview-Podcast, ich mir irgendwie vielleicht mal anhöre, um so ein bisschen auch den Marktpreis zu checken, den man vielleicht mal in den nächsten Wochen zahlen muss für die Jungs. Bin gespannt, ob sich das in Fantasy-Kreisen dann durchsetzt oder ob es da eine Diskussion gibt am Ende. Wie schon angesprochen, vielleicht der beste Rusher dieser Klasse. Wir sprechen, habe ich jetzt seinen Namen schon gesagt, Kenneth Walker.
Ja.
Spieler von Michigan State, war davor bei Wake Forest, ist vor seinem Junior-Year eben zu Michigan State transferiert. Ist ein Early Declare, ist dann als Junior auch rausgekommen. Auch erst immerhin 21,4 Jahre alt, hat eine Prospect Rate von 6,35 bekommen von Lance Zierlein. Das ist sehr nah an Breece Hall dran, aber minimal drunter. Dessen Expected Draft Position ist hier aktuell, das ist aber auch Stand 22. März, da bin ich gespannt, wann Grinding the Mocks wieder ein Update rausgibt. Die 54, ich glaube, da klettern wir noch ein bisschen, wäre meine aktuelle Prognose. Er ist 5'9 groß, 211 Pfund schwer und 31, ja, der BMI, der ist dann bei 31,2, das ist super. Auch er hat bei der Combine sehr gut performt. Der RAS, den du vorher angesprochen hattest, liegt bei ihm bei 9,25 und er ist eine 4,38 gelaufen, unter 4,4, das ist schon sehr, sehr gut. Und sein Speedscore, ja, da checkt er auch die 90er-Box, die J.J. Zachreason aufstellt, relativ locker. Da hat er eine knappe 115 aufgelegt. Wirklich, einfach ein gutes Profil, sage ich mal, von dem ersten Blick, von den Peripherals drauf. Und dann, ja, warum, oder sage ich mal so, was sein Profil auszeichnet, dieses sehr gute, ja, Rushing-Profil, das sieht man auch, wahnsinnig hohe Yards after Contact per Attempt und eben auch viele Missed Tackles, die er produziert. Touches hat er gesehen in seinem Junior Year, also da hat er wirklich auch dieses Michigan State Backfield irgendwo übernommen, sehr hohe Effizienz dabei gezeigt. Das passt einfach. Man sieht so, er ist ein super Running Back oder ein super Rusher. Das große Problem an seinem Profil, das ist eben die Receiving-Qualität. Denn da war er eigentlich ein Non-Faktor über seine komplette College-Karriere. Und ja, wie siehst du denn da seine Upside für die Zukunft? Denn wenn wir viele PPA-Ligen spielen, dann ist das natürlich auch nicht zu unterschätzen.
Ja, das ist wieder so ein bisschen die Frage, wo wir da landen. Aber ich glaube einfach, er hat die Receiving Ability, die auch ein Jonathan Taylor hat. Also so das ist ziemlich eine Range. So, und deshalb, ich glaube, also er wird jetzt nie ein überragender Passcatcher, ne? Also er ist jetzt kein DeAndre Swift und auch, ich glaube auch ein Breece Hall ist ein wesentlich besserer Passcatcher als er. Aber ich glaube so, dass ich ihm schon so die 40, 50 Targets in der Saison schon in der richtigen Offense auch zutraue.
Das ist krass. Das halte ich, das finde ich echt, das ist ja fast schon eine Bold Prediction. Also Jonathan Taylor, der hatte in seinem Junior Year war das ja, also sein letzten Jahr, der hatte immerhin 26 Receptions bei Wisconsin. Ja. Und das ist bei Wisconsin nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du bei Michigan State spielst. Und Kenneth Walker hatte 13 Receptions. Also da ist so Market-Share-Zahlen. Dafür. Ich finde, Jonathan Taylor hat schon am College gezeigt, dass er kein schlechter Receiver ist.
Ja, also, aber das war ja auch viel so Dump-Offs und solche Geschichten. Also das war ja auch keine, das waren ja auch keine Routes oder sowas, die da gelaufen wurden.
Ja, ne? Aber
also,
der hat immerhin einen A-Dot von 1,5 gehabt und gute 2 Yards per Route Run. Das ist nicht, also das ist im Vergleich, wenn du da guckst, so, welche Running Backs kommen überhaupt auf einen Average Depth of Target über 1 und einen Yards per Route Run Wert von über 2. Das sind echt wenig. Das liegt bei Jonathan Taylor nicht daran, dass er so geschliffene Routes gelaufen ist, gebe ich dir völlig recht. Das liegt natürlich daran, dass wenn der den Ball in die Hand bekommt, dann ist er explosiv und macht dann viel auch noch nach dem Catch, ja. Aber ich finde, wenn ich mir das angucke, dann ich kann das jetzt filmmäßig, wie gesagt, nicht beurteilen, habe es nicht gesehen. Aber die Zahlen würden mich jetzt darauf hinweisen, dass Jonathan Taylor ein deutlich talentierterer Receiver war aus dem College raus als Kenny Walker.
Du, wie gesagt, wird man sehen. Ich glaube schon, also dass er einen Ball fangen kann. Also wenn er einen Ball gefangen hat, wie gesagt, du hast es gesagt, die Sample Size ist halt relativ klein. Und ich finde, man kann das dann immer so ein bisschen nur so danach bewerten. Dann sah das schon auf jeden Fall so ein bisschen, also sah auf jeden Fall natural pass catching mäßig aus. Mhm. So sah nicht aus, als hätte er jetzt Holzhände. Ne? Das ist ein bisschen, also natürlich, bei 13 Receptions gar keine Frage, ist es schwer zu bewerten und da gebe ich dir auch recht. Wie gesagt, ist meine Vermutung einfach, ich vertraue darauf. Letztlich sind das Profisportler, die auch einen Ball fangen können und ich sag mal, natürlich, du kannst das Pech haben, dass du einen Ronald Jones hast oder sowas, ne, aber wie gesagt, ich vertraue dir drauf, dass
was
zumindest echt durchschnittlich sein wird.
Was echt interessant ist, Jonathan Taylor ist 114 Routen gelaufen in diesem Jahr bei Wisconsin und Kenny Walker ist 204 Routen gelaufen. Also er läuft viel mehr Routen als JT und bekommt den Ball halt viel weniger. Aber natürlich ist auch eine Route, ich sag mal, der läuft 5 Yards seitwärts und steht halt dafür einen potenziellen Dump-Off. Ja, klar, das ist wird jetzt hier nicht nur, und es sind jetzt nicht nur die Angle Routes gezählt und Texas Routes, ja. Das ist klar. Aber ja, unabhängig davon, das sehe ich dann tatsächlich bei ihm ein bisschen anders, aber wird man dann sehen, kommt sicher auch drauf an, zu welchem Quarterback er kommt. Und nichtsdestotrotz ist Kenny Walker auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Prospect aus dem College raus. Und da jetzt die Frage, wo siehst du ihn denn so in Superflex Rookie Drafts?
Da wird es für mich dann, wie du gerade auch schon angedeutet hast, da wird es für mich eben auch darauf ankommen, wohin geht er, wann? Also, das wird für mich da spannend zu sehen sein und dann kann ich da ein bisschen mehr zu sagen, aber also er ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein Top-4-Pick in Superflex-Drafts auf jeden Fall. So, ne? Also wir müssen mal abwarten, auch wo die Receiver so landen werden und die Quarterbacks landen werden und wann die alle so vom Board gehen, ganz klar. Aber ich glaube, also Top-4 können wir eigentlich schon relativ sicher sagen, dass er sich da nachher auch bewegen wird. Und
zumindest wäre das aktuell die Einschätzung, wo er, glaube ich, gerankt oder wo im Moment, wenn du einen Pre-Draft, Rookie-Draft quasi hast, dann würdest du ihn wahrscheinlich 1-0-3, 1-0-4 würdest du zuschlagen, oder?
Ja. Also ich würde ihn vielleicht sogar auch 1-2 nehmen.
Spannend.
So, okay. Das Klar. Ne, da habe ich, also beim Running Back habe ich eigentlich so gefühlt ein bisschen mehr Sicherheit als beim
Quarterback. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hast du auch. Also würde ich komplett zustimmen.
Na, wir reden jetzt immer vom Pre-Draft.
Genau. Draft, ja, genau. Ne? Komplett. Genau.
Ja.
Bei Malik Willis, wir wissen es ja nicht. Das kann auch sein, dass das ein Zweitrunden-Pick wird.
Ja.
Also ist noch möglich.
Ich gehe davon aus, dass nicht, dass er ein Top-10-Pick sein wird, aber.
Denke ich auch, ja, aber.
Genau.
Genau. Okay. Gut. Das war Kenneth Walker und wir können uns der Nummer 3 zuwenden auf unserem Board. Und das ist Isaiah Spiller. Der Kollege kommt von Texas A&M. Die sind Teil der SEC. Auch er ist ein Early Declare. Auch er ist noch jünger als Breece Hall. 20,6 Jahre jung. Das ist wirklich super interessant. Er hat eine Prospect Grade von immerhin noch 6,23 bekommen. Aktuell wird er für die dritte Runde prognostiziert an Pick 76. Ist 6,0 groß, auch 217 Pfund schwer. BMI von knapp unter 30. Ja, der ist den 40-Yard-Dash nur beim Pro Day gelaufen. Da eine 4,64. Jetzt gibt es manche, die wollen Pro Days ein bisschen nach oben adjusten oder hin und her, kann man machen, kann man nicht machen. Sag ich mal, der Speedscore, der kommt auf jeden Fall recht nah an die 90 ran. Da sind wir irgendwo so im Bereich zwischen 90 und 95, wenn wir unadjusted drauf gucken, unter 90, wenn wir adjusted drauf gucken. Ja, das heißt, das ist so ein bisschen das Profil auf den ersten Blick von Isaiah Spiller und jetzt sag doch du mal ein bisschen mehr zu ihm und wie du ihn einschätzt.
Ja, also bei Isaiah Spiller, da werden ja aktuell so ein bisschen die Kritiker laut, kann man sagen. Aber, oder es wird auch so ein bisschen an seiner Athletik gezweifelt. Ja, er hat nicht den Top-End-Speed, glaube ich auch nicht, also mittlerweile mehr. Aber Isaiah Spiller hat über 3 Jahre bei Texas A&M einfach produziert, ne? Also hat jedes Jahr um die 1000 Yards gerusht, hat jedes Jahr Touchdowns ohne Ende produziert, gut, ne? Touchdowns immer so eine Sache natürlich, yeah. Aber er hat auch etliche Receptions gehabt und das, obwohl er sich ein Backfield mit anderen nennenswerten Spielern geteilt hat. Und das darf man hier, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen. Mit unter anderem Devon A-Chain, der Sprinter ist, also von dem könnt ihr euch mal Sprintvideos angucken, der ist nämlich wahrscheinlich der schnellste Running Back vielleicht aller Zeiten. Genau, da hat er noch LJ Johnson im Backfield, dann noch Nea Smith, der ja so ein Running Back Receiver Hybrid, also der hat da auf jeden Fall auch in die Rolle so ein bisschen reingefressen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, hat er produziert und ich glaube einfach, dass er ein solider Three-Down-Back in der NFL wird. Ich hoffe, dass er früh genug gedraftet wird. Dritte Runde würde ich mir bei ihm schon wünschen. Wenn es später wird, dann kriege ich langsam auch ein Problem. Aber ich glaube, er ist alles in allem einfach ein solider Back. Er kann den Ball gut fangen und ich sehe da auf jeden Fall auch eine Menge Upside als NFL-Back und nur weil er jetzt die Endgeschwindigkeit, die hat zum Beispiel Najee Harris auch nicht, ne? Also das ist einfach, Najee Harris ist gar nichts gelaufen, Spiller ist jetzt beim Pro Day gelaufen und ich sag mal so lange,
Najee ist beim Pro Day gelaufen.
Nee.
Doch.
Ist er?
Ja, der hat,
ich meine,
der hatte beim Pro Day eine 4,48 gelaufen.
Was?
Ja.
Ist sicher?
Ja, okay. Ich sehe es gerade vor mir. Ich sehe es wirklich hier gerade vor mir. Und der hatte nämlich, also Najee hatte einen guten Speedscore. Aufgrund seines Gewichts natürlich auch. Ich meine, der hat 232 Pfund. Das ist nochmal eine andere Nummer. Aber ja, Najee muss gelaufen sein.
Okay, da bin ich. Also das würde ich gerne nochmal prüfen. Also da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Nee, aber also er ist jedenfalls unter, also beim Run, ich sag mal beim Running Back, wenn er unter 4,7 läuft, ist es noch gerade akzeptabel, ne? Also gerade so ein Big Back, ne? Wenn wir jetzt natürlich über einen kleinen Speedster reden und der läuft dann auf einmal 4,7, dann das ist natürlich scheiße, aber für einen knapp 220 Pfund Back, finde ich, ist es auf jeden Fall akzeptabel noch und dementsprechend, ich glaube, dass Isaiah Spiller ein solider Running Back für die NFL sein wird und uns geht es am Ende darum, dass so jemand Volumen bekommt und das bekommt er, denke ich, wenn er vernünftig, also früh genug gedraftet wird.
Ja, ich bin bei Spiller wirklich immer wieder so, es ist eine kleine On-Off-Beziehung zwischen uns. Also es ist tatsächlich, es gibt einfach ein paar Sachen, die schauen sehr gut aus. Das sind einerseits wirklich auch so ein bisschen die Yards After Contact, Missed Tackles Forced und so. Da denkt man im ersten, oder sieht, okay, ich glaube, das ist an sich ein guter Running Back oder ein guter Rusher. Dazu kommt halt diese Upside im Receiving Game. Und das hast du schon gesagt. Der hat auch einen zumindest soliden A-Dot um die Line of Scrimmage oder auch mal ein bisschen tiefer schon eingesetzt worden. Halbwegs effizient dabei. Und halt jedes Jahr 200 Touches zumindest bekommen zu haben, ist gut. Besonders eben in diesem Backfield. Und man darf das halt nicht unterschätzen, dass du da andere Backs auch hast, die eine Rolle sich auch verdienen.
Ja, und Texas A&M bekommt halt auch jedes Jahr Top-Recruits, ne?
Ja,
Das ist jetzt
ja.
nicht wie Iowa State oder sowas,
Klar, klar.
die dann einmal einen Breece Hall haben und sonst
Ja.
nichts.
Ja, das war ja deren bester, ich glaube, er war der erste irgendwie Recruit von der, also sage ich mal, von der Klasse als Running Back,
Ja,
den sie überhaupt hatten.
kann gut sein, ja. Aber wie gesagt, und das ist bei A&M halt nicht so. Die bekommen
Ja.
halt immer jedes Jahr irgendwelche Recruits, ne? Das ist
Keine
eben.
Frage, keine Frage. Das ist so. Trotzdem, und er muss sich ja auch der Competition stellen irgendwo. Und hat er sich auch freiwillig dafür entschieden. Und wenn er
Ja,
ein Top
ja.
3, oder wenn wir sagen, wir wollen ja, dass er mal ein Top 10 Dynasty Running Back wird, wenn wir ihn irgendwie picken, dann muss er ja auch dieser Competition standhalten und sollte die auch ausstechen. Denn auch wenn Texas A&M gute Recruits hat, wie viel davon werden wir in den nächsten Jahren als dominante NFL Running Back sehen? Fraglich. Trotzdem. Also College ist auch nochmal was anderes als NFL. Gar keine Frage. Und der College-Coach, dem geht es nicht darum, gute NFL-Spiele zu produzieren, sondern der will auch Spiele gewinnen.
Ja,
Aber.
beides.
So, aber dann gucken wir doch trotzdem drauf. Es gibt halt ein paar Red Flags, finde ich. Und das sind einmal so, wenn es um so Rushing Yards over expected geht, da sieht er immer relativ schlecht aus. Und wenn man ihn in sage ich mal, Yards per Carry mit seinen Teamkollegen vergleicht. Und ja. Dann ist halt so ein Devon Achane, oder Achane heißt der Kollege. Klar macht er halt sehr viel durch seinen Top-Speed, aber trotzdem gefällt es mir natürlich nicht, dass ein Isaiah Spiller deutlich niedrigere ja, Effizienzzahlen da auflegt. Also es ist okay, aber es ist halt rundrum ein bisschen problematisch und dieser Speed-Score, ja, das. Es stresst mich schon ein bisschen. Auf der anderen Seite, was gut ist, das sei vielleicht auch noch dazu gesagt, weil wir es von dem Top-End-Speed einige Male hatten. Es gibt auch auf Videos bei Twitter, wo es so um ja, College, sag ich mal, College, wie sagt man das so? Nicht Analytics, sondern ja, so Recruiting, ja, Zahlen geht, wo du dann, also die messen halt den Speed von Spielern auf dem Feld. Also wie viel Miles per Hour bekommt er. Und er hat auch immerhin was 20,5, 20,8 Miles per Hour oder so erreicht. Das heißt, ein Treylon Burks, bei dem das ja war, der hat 21,5 Miles per Hour erreicht. Ganz den Topspeed wie der hat er jetzt nicht, aber es ist auch nicht so schlecht. Also ich glaube, dass da schon Running Backs in der NFL erfolgreich waren, die genau die gleiche Statur hatten wie er und die nicht schneller waren.
Ja,
Das heißt, es
glaube ich
ist
auch.
keine komplette Red Flag und deswegen muss man ihn nicht runterstreichen. Aber klar, natürlich, also seine anderen Zahlen beim Pro Day oder ja, Combine gemischt, das war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Also ich glaube,
Nein, null.
athletisch gibt es einfach andere Kollegen. Und ja, es ist okay. Alles in allem, in einer nicht besonders überragenden Klasse hat es dann für mich auch noch für die Nummer 3 gereicht und das ist auch okay. Aber ihn muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich im Moment, wenn ich jetzt im Moment einen Draft mache, nicht vor der, sag ich mal, späten ersten Runde anfassen. Also
Ja.
die Top Receiving Prospects, die großen drei vor allem, die würde ich alle noch vor ihm sehen.
Ja, es ist durchaus fair, finde ich okay, einfach weil wir auch nicht wissen, wo er gedraftet wird, ne? Das ist so ein bisschen die Frage ist einfach diese allgemein aufkommende Skepsis, teilt die NFL die? Oder sagen die nachher, wir nehmen den auch in der zweiten Runde, ist ein
Klar.
Top-Talent, so, ne? Dann muss man ihn halt wahrscheinlich wieder hochstufen. Ich gebe dir aber insofern recht, dass er natürlich diese Red Flags hat. Und ich glaube aber aufgrund dessen, dass er ein relativ gutes Schnäppchen sein kann, wenn du ihn dann irgendwie, keine Ahnung, 1,6, 1,7, 1,8 irgendwie in der Range bekommst, ist es, glaube ich, schon recht nett.
Ja, man muss dann auch, also ganz runtergebrochen, Alter, Size und diese Receiving Skills, diese drei Faktoren zusammen, so don't overthink it. Darf man, also kann man dann auch völlig rechtfertigen, ihn da in der Range zu nehmen. Und dann muss man einfach sehen, ob er denn jetzt ein guter Running Back ist am Ende oder nicht. Das werden wir dann rausfinden.
Und wenn er an 1-10 oder sowas noch auf dem Board ist, dann würde ich auch für ihn hochtraden. Wenn ich irgendwie ein 2-1 oder so habe, dann würde ich halt irgendwie schon gucken, dass ich da vielleicht irgendwie hochtraden kann, wenn der Preis akzeptabel ist.
Also ich bin echt gespannt, denn da könnte es allgemein, finde ich, schon schwierig werden, einen guten Value zu bekommen in der Range. Genau, gut. Der nächste Mann, das ist unsere Nummer 4 und wir beide haben ihn aber noch im gleichen Tier wie Isaiah Spiller. Die teilen sich das hier zu zweit. Ist eben bei beiden von uns auch die Nummer 4 aktuell und das ist Rashad White. Er ist ein Spieler, der hat jetzt bei Arizona State 2 Jahre gespielt. Jetzt müsstest du mir tatsächlich aushelfen, bei welchen Colleges er davor war, denn es waren sogar 2. Seine Freshman-Season, das war ja irgendwas ganz Verrücktes. Also,
warte, wir gucken mal kurz nach. Da müsste ich jetzt auch lügen. Das habe ich mir, also...
Also das ist wirklich relativ wild. Aber ich gehe mal noch weiter durch. Was haben wir sonst noch zu ihm? Er ist eben schon 5 Jahre aus der Highschool raus, eben auch aufgrund dieser Transfers. Er war mal ein 3-Star-Recruit sogar. Das finde ich ganz spannend. Er ist jetzt halt leider schon 23,2 Jahre alt. Er hat eine schlechte Prospect-Grade ehrlicherweise gekriegt von 5,99. Seine Expected Draft Position ist im Moment noch in der 4. Runde an 118. Aber da sehen wir auch einen Upwards-Trend. Und das liegt daran, dass der Mann, bei der Combine durchaus abgerissen hat. Ist halt 6'0 groß und 214 Pfund schwer. Das ist auch ein gutes Stück schwerer, als zuvor erwartet wurde. Und er hat einen Relative Athletic Score von 9,87 aufs Board gezaubert. Es hat auch den 40 Yard Dash unter 4,5 Sekunden gelaufen mit 4,48. Das ist wirklich super. Auch ansonsten in den anderen Bereichen wirklich überzeugt. Das ist nice. Hast du mittlerweile die Colleges gefunden?
Ja, also genau. Angefangen hat er seine College-Karriere bei Nebraska Kearney oder sowas und ist dann zu Mount San Antonio College transferiert und von da aus dann zu Arizona State.
Also Arizona State ist dann schon okay. Die spielen in der Pac-12, das ist eine Power 5 Conference. Das passt, das davor ist halt wirklich, das kann man nicht bewerten, muss man sagen.
Nee, genau, also die Zahlen, deswegen war mir das jetzt auch nicht bewusst, wie die College ist, das habe ich mir auch nicht angeguckt. Also das ist
ich auch nicht, Und dann vielleicht so, was ist gut bei ihm? Einmal natürlich, ich habe schon gesagt, Size und Athletik, das passt. Und der ganze Rest, den man beurteilen kann, das geht eigentlich nur in 2021. Das ist ein Jahr an Production, oder die man irgendwie beurteilen kann. Denn 2020, wissen wir alle, war die Covid-Saison. Da hat er auch nur an 4 Spielen teilgenommen. Und ehrlicherweise muss ich sagen, also die Sample Size wirklich zu bewerten, fällt mir halt sehr schwer. In 2021 dann aber, und das ist halt cool, hat er 225 Touches gehandelt, also in den Spielen, an denen er teilgenommen hat, 24% Market Share Receiving Yards Stat aufgelegt. Das ist wirklich, also es ist richtig gut. Das ist für Running Backs eigentlich ja fast schon unerhört, muss man sagen. Und ja, auch als Receiver, also hat er auch einen ordentlichen Average Depth of Target und da eine super Yards per Route Run Wert, das heißt auch wirklich effizient gewesen. Und als Runner, das vielleicht auch noch, ist es okay. Also da, also rein statsmäßig passt das mit Yards nach dem Kontakt und Miss Tackles Force, das ist in Ordnung. Das ist jetzt nicht irgendwie überragend oder so. Ich denke, da wird er auch noch Luft nach oben haben, aber er ist halt ein Spieler, wenn ich den für die NFL projecte oder warum ich ihn in Fantasy haben will, dann ist das halt wirklich die absolut krasse Receiving Upside, denn da hat er abgerissen und da hat er richtig Potenzial.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob er halt wirklich das Workhorse-Potenzial hat in der NFL. Also ob er eine NFL-Goal-Line-Work dann letztlich auch sieht. Kann sein, muss aber nicht. Also, so da, ne, er hat die Size schon, aber wenn du ihn spielen siehst, er ist halt so ein relativ großer, schlaksiger Running Back, so vom Körperbau her auch. Und also da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie er an der Goal-Line irgendwie von 3 Yards den Ball reinschiebt gegen eine NFL-D-Line. So, ja, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, was mir bei ihm fehlt, aber ich gebe dir natürlich völlig recht, so dieses Receiving Upside wird schon spannend, und wenn der praktisch so eine Alvin Kamara Rolle hat mit einem Mark Ingram quasi als Hammer und also ne, Mark Ingram Typ, und er ist der Receiving Back, der vielleicht so 8 Rushes und 7 Targets pro Spiel kriegt oder sowas, so in so einer in so einer Rolle kann ich ihn mir halt schon sehr, sehr gut vorstellen. Und dann glaube ich auch, dass er einen guten Fantasy Value, wie gesagt, Kamara hat ja im Prinzip eine ähnliche Rolle immer gehabt, ne, also vielleicht ein bisschen mehr Touches, aber eine ähnliche Rolle immer gehabt, und da sehe ich ihn auch. Und ja, ich glaube, er ist auf jeden Fall ein Top 2 Receiving Back in dieser Klasse, auf jeden Fall.
Ja, und er hat halt schon das Upside, dadurch, dass er sehr schnell ist und halt auch eine Size hat, dann kann er sich als Runner, glaube ich, schon entwickeln. Und wenn er wirklich, also ich habe das jetzt mit diesem Schlagsig, und er läuft so ein bisschen, er läuft auch so groß wohl, also das habe ich jetzt schon oft gehört. Und ich finde halt, dass die Stats aussehen, als wäre es zumindest in Ordnung. Zumindest, klar, das ist Pac-12-Niveau, ist auch klar, aber trotzdem... Ich hatte es schlechter erwartet, sagen wir es mal so. Ich hatte es schlechter erwartet.
Ich hatte, wie gesagt, wir haben, glaube ich, nach den Senior Bowl Measurements das erste Mal über ihn als Gewinner gesprochen. Und im Endeffekt, man kann ja nun also viel über ihn sagen, aber er hat ja im Prinzip den kompletten Pre-Draft-Prozess gewonnen. Und wenn du jetzt mal mockst, es gibt, ich zugegebenermaßen, es gibt immer wenig, die so in die Tiefe gehen. Also mehr als 2 Runden Mock zu finden, ist immer schon schwierig. Aber ich habe ihn in 2 Mocks gesehen, dass er in der dritten Runde geht. Und dann bin ich auch all in bei ihm, ne? Je nachdem, wo er dann im Landing-Spot ist. Aber das wäre schon eine coole Nummer. Und ja, vom Spieler her bin ich an sich schon überzeugt. Bei ihm Problem natürlich, oder was heißt Problem, leicht negativer Punkt, und auch weswegen ich ihn auch auf jeden Fall hinter Spiller sehe, ist halt das Alter. Ne? Ja. Er ist jetzt kein, wir wissen, okay, Najee Harris letztes Jahr war eben auch alt, aber hat eben dieses First-Round-Draft-Kapital bekommen. Und das ist für mich noch eine andere Nummer, und er ist halt auch schon über 23, und dann muss man einfach sagen, das ist halt eben, was mich stört. Wenn ich so einen Late-Round-Running-Back, der vielleicht auch nicht ab Tag 1 die volle Workload bekommt, sondern seine Rolle erst erarbeiten muss, dann ist es halt echt, bin ich da nicht so ein großer Fan von. Aber nichtsdestotrotz, wenn Rashad White irgendwie Anfang der 2. Runde auf dem Board ist, dann schlage ich zu.
Ja, also absolut. Nehmen wir das Beispiel, mal jetzt Landingspot unabhängig, aber Isaiah Spiller und Rashad White gehen innerhalb von ein paar Picks in Runde 3 vom Board, dann finde ich dann sind die schon relativ nah zusammen. Ich glaube, dass Rashad White an und für sich für PPR noch ein schönes Upside hat, das allgemein höhere Upside hat trotzdem Isaiah Spiller, weil er ein Workhorse werden könnte, wenn er einfach gut ist und halt 3 Jahre jünger ist fast. Und das kann ein Top 5 Dynasty Running Back werden, und das kann Rashad White eigentlich nicht. Also das muss man schon ehrlich sagen. Der kann so Top 20, Top 15, das kann der schon werden, wenn der einschlägt in seiner Rookie-Saison, aber so richtig darüber hinaus tue ich mir halt schwer zu sehen. Da müsste er schon abreißen.
Ja, aber stell dir jetzt mal vor, Rashad White wird in Runde 3 von den Chicago Bears gedraftet.
Ja.
So, die allgemein relativ wenig Waffen haben. Die haben ihren Receiving Back oder vermeintlichen Receiving Back Tariq Cohen haben sie entlassen. Und wollen ihn jetzt praktisch so ein bisschen als Receiving Weapon und Third Down Back einbinden. Vielleicht ist nächstes Jahr noch Montgomery weg, wer weiß. Ja. Ne? Also, fände ich schon spannend, und ich glaube, also dann wäre eben dieser Draft-Spot, und wie gesagt, Anfang der 2. Runde, da reden wir jetzt auch nicht mehr über massives Rookie-Pack-Draft-Kapital, ne? Und das würde ich halt immer investieren, denke ich.
Absolut, aber ich sag, also so top, dass er ein Top 10 Dynasty Running Back wird, das ist halt, ich glaube, das ist einfach schwer.
Aber
Will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber.
es gibt, ist, die Sache ist eben die, es gibt aktuell so richtiges, so ein Vakuum einfach, ne? Also es gibt
Ja.
viele ältere gute Backs und
Ja.
wenig gute junge schlechte Backs. Und deswegen sehe ich schon diese Chance einfach als gegeben und also Top 12 Upside, so Running Back 10 bis 12 würde ich ihm schon zutrauen, wenn es gut läuft. Natürlich, ne? Das ist jetzt nicht
Klar,
das,
ja.
wo ich sage, das ist sehr
Ja.
wahrscheinlich, aber
Ja.
so in die Richtung.
Ja, und es muss auch nicht, also ist auch fast egal, denn er wird nicht so super teuer sein, denke ich mal, in Drafts. Und ja, einfach nicht komplett übertreiben jetzt. Man muss ihn dann nicht vor den Top-Receiver nehmen und so, aber hat ein interessantes Profil und dann muss man einfach mal sehen, wie die NFL ihn einschätzt.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, so, das war jetzt, sag ich mal, unsere Nummer 4. Jetzt ist das dritte Tier zu. Und ab jetzt beginnt schon fast unsere Speed-Round. Haben wir vorher
Ja.
schon ein bisschen gescherzt, aber tatsächlich ist das auch so. Also, jetzt kommen wirklich Running Backs. Ja, die mögen wir beide nicht mehr so wahnsinnig gerne. Und da gibt es jetzt ein paar halt, die schätzen wir ein bisschen höher ein, ein paar ein bisschen niedriger. Aber überzeugt sind wir ab jetzt eigentlich von keinem mehr, oder? Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen,
Ja.
absolut. Also ja, da jetzt kommen wir wirklich in eine Range, wo wirklich viel von Landingspot und Draftkapital abhängig ist am Ende. Also das kann sich für mich auch noch komplett ändern, so nach dem Draft. Also
Ja,
da bin ich jetzt
ja.
echt so komplett. Diese Top 4, da denke ich schon, dass man da relativ positiv drauf blicken wird. Aber danach, glaube ich, wird's all over the place sein, weil ja.
Ja.
Schauen wir mal.
Also, was ich dir heute schon sagen kann, niemanden davon ziehe ich höher als wahrscheinlich, also ziehe ich höher als 2,6, 2,7. Egal was passiert. Also es wird ja keiner jetzt Top 10 gehen. Ich meine, also jetzt mal solche unrealistischen Spinnereien außen
Nein,
vor
nein,
genommen, aber
nein,
jetzt hat
nein.
einer bekommt ein Drittrunden-Draft-Kapital bei den Atlanta Falcons. Es juckt mich nicht.
Ja.
Es.
Nee, ich will es nicht, ich sag niemals nie, sagt man ja, ne? Mal gucken, was auch mit den ganzen Receivern passiert, die so in diesem Tier gehen.
Ja.
Also ich glaube, also schwierig wird es für mich so 2, 3, 2, 4, also so in die Range und darüber hinaus zu kommen für einen der Spieler.
Also, da einfach nochmal zurückblicken. Trey Sermon, Michael Carter, das waren so Spieler, die hat man dann
Ja.
hochgenommen wegen Landingspot und so. Und ich habe mir dieses Jahr geschworen, ich mach's nicht. Ich tapp nicht rein in die Falle, nur in den Landingspot quasi rein zu draften, sondern ich vergesse nicht, dass ich die Jungs vom Talent her für begrenzt gehalten habe vorher.
Aber jetzt mal andersrum gefragt, wie groß, also wenn du jetzt zwei Early Seconds gehabt hättest im letzten
Ja,
Jahr
ja.
und hättest die beiden genommen,
Ja.
so, dann hättest du halt den kompletten Miss Trey Sermon gehabt,
Ja.
für den du vielleicht noch irgendwo einen Viertrunden-Pick bekommen
Ja.
hast, jetzt, ne, hast den weggetradet und hast für Michael Carter einen First-Rounder bekommen.
Ja,
So,
vielleicht,
wie
das stimmt.
zufrieden
Ja.
wärst du mit dem Outcome, also aus Value-Sicht, von den Prospects her gebe ich dir ja völlig recht, da war es halt scheiße, die zu nehmen, wenn man, aber auch ganz ehrlich, wen gab es in der Range? Ne, wen
Elijah
hast du?
Moore. Also
Elijah Moore, ja.
ich vergleiche das, nein, ich vergleiche das wirklich mit Receivern, die ich vorm Draft einfach lieber mochte als einen Trey Sermon oder Michael Carter. Und dann bin ich nur aufgrund des Draftkapitals vielleicht, ich bin ja nicht mal komplett umgefallen oder habe die jetzt dauernd über Elijah Moore genommen, aber im Zweifel werde ich dieses Jahr schon dabei bleiben, wenn jemand wie ein Sky Moore, den ich halt sehr, sehr gern mag, wenn der Second Round Draft Kapital bekommt. Und auf der anderen Seite ein, und das ist jetzt mein Nummer 5 Back, zu dem kommen wir dann gleich, Brian Robinson, den ich noch am liebsten habe von all denen. Der geht zweite Runde oder ja, Ende zweite Runde nach Buffalo oder in der dritten Runde nach Buffalo. Ich werde nicht Brian Robinson über Sky Moore draften. Ich mache es nicht mehr. Ich
Ja,
weigere mich. Das ist.
ist schwierig, ist schwierig. Kann ich
Ja.
noch nicht sagen. Muss ich sehen.
Ja. Genau, also das aber nur, ich wollte aber trotzdem mal so Richtung Strategie gehen, wie geht man jetzt halt mit so Running Backs um oder generell, ich möchte, dass das oder das ist jetzt meine These quasi, ich will Running Backs, ich will erstmal generell im Rookie Draft quasi, natürlich will ich lieber Valuable Positions, ja, draften, klar, will ich in Superflex einen Quarterback haben oder eben Running Backs, die Championships gewinnen, wir wissen das alles, aber ich will auch gute, talentierte Spieler draften. Und ich möchte meine Misses, sag ich mal, schon reduzieren am liebsten. Weil was dann am Ende müssen wir dann nicht, ja. Ich mache ja das alles, weil ich hoffe, dass ich dadurch meine Misses reduzieren kann. Und jetzt sagen wir diese Running Backs trotzdem, ab Runde 3. Ich habe nochmal geguckt, in die letzten zwei, ja, in sämtliche Rookie-Drafts, so in sämtlichen Ligen, die letzten 2 Jahre. Was waren die Spieler, die ich, wo ich mir dachte, scheiße, hättest du letztes Jahr mal zugegriffen? Ramondre Stevenson, Khalil Herbert, Elijah Mitchell, das waren die Dritt-, Viert-, Fünft-Runden-Picks, die man haben wollte. Die ganzen, komm, hör mir auf mit diesen ganzen Amari Rodgers, Anthony Schwartzes, die wir dann gedraftet haben, weil in Cleveland gibt es keinen Receiver und in Green Bay gibt es ja keinen Receiver. Ich bin fertig damit. Ich mach das nicht mehr. Ich drafte keine scheiß Receiver, die in gute Landing Spots am zweiten Tag kommen. Das mache ich nicht mehr in Runde 3. Die haben keine Upside. Jedes Jahr wieder. Der 2020er Draft, was man da alles für eine Scheiße gedraftet hat in Runde 3. Das ist so useless und hat Antonio Gibson liegen gelassen oder dann gab es da noch einen James Robinson, den hat man liegen gelassen. Also einfach Spieler, die noch Running Backs haben die Chance, wenn sie mal ein bisschen Workload bekommen, dass sie halt im Value deutlich steigen können. Und so schlechte Receiver zu draften, deswegen, also die ganzen Running Backs, die wir jetzt besprechen, die ich noch ein bisschen mag, die hole ich mir alle in Runde 3, 4 und 5.
Ja, ich glaube, da gibt es aber auch dieses Jahr ein paar spannende, also wenn ich nicht zu viel Kapital investieren muss, glaube ich auch, dass ich da so mit ein paar da auch eine Tonne an Shares rauskommen aus dem ganzen Draft, glaube ich auch. Ja.
Okay, aber du deswegen draftest weiter euch, Receiver.
Deswegen erzählen wir euch hier natürlich auch nur die wir insgeheim nicht mögen.
Ja, ist ja klar.
Nein, Spaß beiseite.
Aber genau. wie siehst du das? Sag mir nur ganz kurz, draftest du weiter Receiver in Runde 3, 4 und so weiter? Oder würdest du es so kategorisch ausschließen wie ich?
Da ist schon was dran an deinem Prozess, ne, was das angeht. Also da ist schon viel Scheiße, die wir da gedraftet haben. Und wo du jetzt schon drüber nachdenkst, okay, wenn ich jetzt in der Liga viele Picks habe, ob ich die Cut.
Schaff das nochmal, ja. Schaff das nochmal um die Cut rum.
Und es sind ja sogar die Late Seconds teilweise gewesen. Ne?
Ja, Diami Brown.
So sagen. Ja. Das ist echt und Wenn ich dann in manchen Ligen denke, oh, Diami Brown gedraftet und keine Ahnung, Freiermuth vielleicht auf dem Board gewesen oder so, na, das ärgert schon. Ja. Also, ja. Nee, da kann ich dir schon beipflichten, so da vielleicht dann lieber den Shot auf den Running Back nehmen.
Genau. Okay, gut. Aber jetzt gehen wir wirklich rein in unsere, Speedrunde und wir fangen mit unserer Consensus Nummer 5 an, der angesprochene Brian Robinson, Alabama Back, 5 Jahre schon aus der High School raus, 23 Jahre alt, dementsprechend schon, hat eine ganz gute Prospect Grade für das Level, auf dem wir uns bewegen, von 6,21, wird aktuell mit 4. Runden Draftkapital bewertet, 225 Pfund schwer, knapp 30er BMI, das ist also Size, passt schon mal. Was hältst du denn von Brian Robinson?
Ich habe ihn ja nicht so hoch wie du, ne? Das muss man ja auch hier ganz klar so sagen. Also wäre meine 8 gewesen, weil er halt auch eben schon relativ alt ist. Ja. Er hat am College halt sich gegen ist bei Alabama jetzt auch nicht die größte Schande, hat sich 4 Jahre gegen niemanden durchsetzen können.
Gegen Najee, ne? 2 Jahre davon, muss man das auch sagen.
Ja, Alabama hat auch in den Jahren Top-Backs, ne? Also hat er talentierte Backs, das darf man nicht außer Acht lassen, klar.
Ja.
Er ist an sich, er hat mich eigentlich positiv so ein bisschen im Pre-Draft-Prozess überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass der so in Anführungsstrichen athletisch ist. Ich hätte gedacht, dass der noch schlechter abschneidet. Und Ja, dementsprechend, bei ihm habe ich so keine starken Gefühle, ne? Wenn der im NFL-Draft in der dritten Runde gedraftet wird, ich glaube, die NFL sieht den relativ hoch, und in einem vernünftigen Landing-Spot landet, und ich kann ihn in einem Rookie-Draft in Runde 3 kriegen, ne? Dann nehme ich den. Ich glaube, dass der dann auch ein solider Fantasy-Back sein kann. Also, er kann den Ball fangen, das ist einer, der auf jeden Fall Goal-Line-Work auch sehen wird. Also, der hat eben dieses Three-Down-Skillset. Und ja, why not? Also, ich bin jetzt kein riesiger Fan. Ich mag seinen Spielstil so an sich nicht so gerne. Aber ja, also habe ich jetzt keine Probleme mit. Wie gesagt, mich hat er eher positiv überrascht. Und ich habe ihn oder hätte gedacht, dass ich ihn tiefer hätte im Nachgang.
Ja, du hast die Downside bei ihm schon gut gesagt. Einfach nur ganz kurz, was gefällt mir? 306 Touches gehandelt, hat hohe Zahl an Missed Tackles, forced, pro Versuch, solide gegen Kontakt und eben dieses Receiving Upside. Er hat was gezeigt, 35 Receptions in 2021. Das reicht soweit, ist jetzt nicht überragend, das wird kein Top-Receiver sein, aber da sollte was gehen. Und ja, in einer sehr, sehr, also wirklich jetzt dünnen Klasse, da gefällt mir niemand mehr so richtig gut, reicht es dann für mich, denn das ist jemand, den drafte ich wirklich einfach nur mit dem Gedanken, der kommt in eine Rolle, kriegt dann mal ein bisschen Work und glaube ich, sollte in der NFL relativ schnell gut aussehen und dann wäre der Plan, den sofort wieder für einen Second Rounder zu verkaufen. Ich glaube, dass ich von Brian Robinson keinerlei Shares haben werde, ehrlich gesagt, denn der geht jetzt schon in Pre-Draft-Mocks, dauernd in der zweiten Runde. Und da tue ich mir dann halt schwer.
Ja, wie gesagt, das ist dann eine Frage des Preises, sehe ich auch so. Wenn ich für ihn Mitte, zweite Runde eben genau dieses Sermon-Ding oder sowas bezahlen muss, puh, ne?
Damit,
Aber wenn ich.
das ist, ich habe es ja schon vor einigen Monaten gesagt, Brian Robinson wird die Trey Sermon-Falle dieses Jahr.
Ja.
Das möchte ich wieder ein bisschen zurücknehmen. Ich finde sein Profil ein bisschen doch spannender, als ich damals dachte, aber trotzdem, glaube ich, sollten es nicht übertreiben.
Nee, ich glaube einfach, dass er so der Inbegriff von solide ist. Also, das ist auch so,
Komplett,
also du
komplett.
kannst ihn bei Alabama reinstellen, da liefert er dir auch, wenn er den Ball kriegt, aber wenn jemand Talentierteres kommt, dann setzt ihn halt auch wieder auf die Bank. Und
Ja,
so
voll.
kann, so sehe ich, das ist auch seine Rolle in der NFL. Ich glaube, das wird so einer sein, der kann mal starten, aber dann, wenn das Team dann denkt, so, oh, jetzt brauchen wir mal ein Upgrade, dann sagen sie auch
Voll.
nicht, oh, jetzt müssen wir, Brian Robinson muss aber hier gefeatured werden, weil der so gut ist.
Nee. Nee.
Das ist so, glaube ich, das Ding und er hat ja auch seinen Wert, ne? Also,
Voll, voll.
ja.
Ich glaube halt, ich könnte mir so, aber das, also ist Ramondre Stevenson da so großartig anders zum Beispiel? Und der wirklich jetzt doch gut was gezeigt in der NFL und
Ja.
also,
Der gut, der war ein bisschen jünger und glaube ich ein bisschen besserer Passcatcher an sich, ne? Aber
Ja, und auch schon, glaube ich, ein bisschen besserer Running Back.
ja.
Aber ja.
Ja.
Genau. Okay.
Nee, aber so,
Gut. Ja.
keine Ahnung, wenn der jetzt bei den Chargers auf einmal die First Down Rolle bekommt oder
Ja,
sowas,
voll. Bin ich voll
sowas,
dabei,
ne?
ne? Das ist
Ja, in der
super.
Range.
Ja. Aber wie gesagt, da, also bei Brian Robinson, ich hoffe auf einen scheiß Landing-Spot. Das ist dann kriege ich ihn. Das muss der Handcuff zu Jonathan Taylor werden. Dann bin ich dabei, weißt du, und dann drafte ich den halt Ende Runde 3 und sage, ja gut, wenn Jonathan Taylor down geht für ein paar Wochen, dann kann ich ihn halt verkaufen. So, das wäre die Rolle, dann sehe ich ihn bei mir im Team. Gut.
Gut.
Aber lass uns weitermachen mit dem nächsten. Die Nummer 6 bei uns, ich weiß gar nicht, was ist er bei dir dann eigentlich gewesen? Damian Pierce,
Die
Running Back von
sieben.
Florida. Bei dir ist es die 7. Dann müsste er bei mir die 8 gewesen sein, nach Adam Riese. Und ja, Florida SEC Erfahrung gesammelt. Er ist ein Senior, 23,1 Jahre alt, auch schon. Immerhin auch noch eine Prospect Grade von 6,2 bekommen. 5'10, 218 Pfund schwer, 31er BMI, Size passt also. Sein Speed ist auch okay, ist unter einer 4,6 gelaufen. Speed Score von 98, das ist völlig in Ordnung. Und ja, warum ist er denn bei dir die 7, Phil?
Ja, also wie gesagt, das Profil an sich, also was Size und Speed angeht und Athletik angeht, sieht echt ganz solide aus. Und ja, ich hab dir ja irgendwie die Tage geschickt, der hat mich total an Rashad Penny erinnert. Ne? Also ja. So vom Laufstil her und so. Und auch wenn man sich so ein bisschen ein paar Sachen anguckt, da ist ein bisschen Ähnlichkeit, war einfach vorhanden. Und ja, der kann den Ball fangen, war laut PFF auch der Nummer 1 gegradete Running Back, interessanterweise. Also ich glaube, was die Rushing Grade auf jeden Fall angeht.
Ah ja, stimmt, 93,5 im letzten Jahr, ja.
Ja, so, ne, also das fand ich alles ganz spannend. Fragezeichen haben sich dann bei mir aufgetan. Warum hat der nur so wenig Workload gesehen? Ja. Ne? Das ist halt, Florida hatte halt irgendwie schon immer so ein crowded Backfield, die hatten da viel Talent, aus denen allen nichts wurde. Ja. Und ja, der hat maximal halt so um die 100 Rushes gesehen, plus dann so um die 20 Receptions, ne, oder um die, ja genau, um die 20 Receptions, also 120 Touches ist jetzt nicht eine Workload, wie wir gerade eben gehört haben, ne, keine Breece Hall Workload oder ähnliches. Es ist Potenzial da, ob der es nachher dann über eine Backup-Rolle hinaus schafft, schauen wir mal.
Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Nur 123 Touches als Maximum. Das ist eine maximale Red Flag einfach. Aber ich kann dir auch sagen, warum er so hoch gegradet war, glaube ich. Der hat nämlich 0,4 Missed Tackles Forced pro Attempt geschafft. Das heißt, sage ich mal, grob überschlagen, bei 5 Runs lässt er 2 Verteidiger aussteigen und das ist extrem hoch. Also, und das ist gerade extrem hoch für einen Running Back, der auch gegen diese Competition spielt und so wie er eben nur in Anführungsstrichen knapp 6 Yards per Carry läuft. Also das ist ein absolut, darin ist er einfach unfassbar gut und dazu, das ist eben auch sehr spannend, 1,8 Yards per Route Run mit einem A-Dot von fast 3 Yards. Also er zeigt halt auch als Receiver, dass er da, finde ich, Upside hat. Nichtsdestotrotz, ja, ist jetzt, glaube ich, du hast es ja schon gesagt, die Receptions insgesamt waren überschaubar. Aber ja, Talent ist da, glaube ich. Kann man mal sehen. Auf der anderen Seite natürlich, ja, 23 Jahre, nie wirklich Workload gehabt. Sollten auch nicht zu hyped sein bei ihm.
Nee, genau. Ist ja eben genau das, was wir gesagt haben. Wir sind jetzt dann, ne, nach diesem Top 4, da fällt es schon deutlich ab. Ne? Das
muss man also ich, so sagen. Vielleicht das generell, wir sind hier bei niemandem mehr leidenschaftlich dabei. Den muss ich kriegen im Rookie Draft. Oder?
Warte mal ab.
Ja gut, der eine Mann, oh ja, der eine Mann, der wird ja hier eh zu großen Kontroversen führen. Aber zu dem kommen wir noch nicht, denn wir haben davor noch einen Running Back dazwischen. Kevin Harris, unsere Nummer 7. Der Mann ist meine Nummer 6 und deine Nummer?
11.
Also hier gehen wir jetzt das erste Mal wirklich weiter auseinander, aber das war, also da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Kevin Harris war bei South Carolina, auch die Teil der SEC. Er ist ein Junior, also ein Early Declare, 21,4 Jahre. 5'10 groß, 221 Pfund schwer, Size Box ist gecheckt, er ist immerhin noch eine 4'6'1 gelaufen, das ist ein Speedscore von knapp 98, auch hier Box gecheckt, und ja, was gefällt mir an ihm, er hat noch dazu auch einen Burst Score von fast, ja, also im 90. Perzentil, das heißt, ja, Explosivität sollte da sein bei ihm. Irgendwie habe ich ihn mir so ein bisschen angeguckt, Sophomore Season, da hatte er, jetzt wundert es mich gerade, dass ich hier fünf Jahre Production sehe, das ist eigentlich, das passt hier auf jeden Fall nicht zusammen. Ich sehe hier auch Zahlen von ihm im Jahr 4 und 5. Ich glaube, hier muss ich nochmal, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall einen Fehler in meiner Grafik. Die muss ich mir nochmal näher anschauen, warum der Kollege hier in Jahr 4 und 5 hier, ich tippe mal, dass das einen Namen, dass das ein Doppelname, also einen doppelten Spieler gibt in der Datenbank. Der war wohl schon ein Kevin Harris in den Jahren davor Teil am College. Kevin Harris in Jahr 2 und 3 hat aber zumindest 285 und 190 Touches gehabt. Das heißt, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Er war auch im Receiving Game eingebunden und als Runner relativ effizient. Und das, ja, in dieser, ja, nicht gerade überragenden Klasse reicht eigentlich auch schon für mich, dass ich ihn, also dass ich in ihm sehr viel, oder was heißt sehr viel, aber dass ich in ihm Upside sehe. Wenn du so jung in die NFL kommst, dann passt das. Und jetzt hoffen wir halt einfach mal auf ein bisschen Draftkapital, aber das ist sehr fraglich.
Genau, das ist auch mein Grund, weswegen ich ihn so niedrig habe. Kevin Harris war ja ein vielversprechender Spieler. Also den hatten viele auch in der Klasse, haben den unter den Top 3 Running Backs gesehen. Also vor seiner Verletzung. Der hat sich der hat sich den Rücken irgendwie gebrochen oder sowas, was man liest. Also das war, muss wohl relativ übel gewesen sein. Und ne, deswegen glaube ich auch nur diese überschaubare Leistung im letzten Jahr.
Ja, ja.
Und das wird ihn, glaube ich, so ein bisschen Kapital gekostet haben oder eine Menge Kapital, Draft-Kapital auch gekostet haben. Ansonsten hätte ich den auch höher. Also ich mochte den auch und hatte den auch für unsere Devi-Ligen und so auf dem Zettel immer. Aber ich glaube einfach, dass der spät geht. Und wenn der gutes Draft-Kapital bekommt, dann bin ich bei ihm auch all in, bin auch bereit, ihn durchaus hochzuschieben. Aber das sehe ich nicht. Und er an sich ist aber ein guter All-Around-Back. Ne? Also der kann eigentlich alles. Und von daher, ja. Ich bin,
wichtiger,
bin gespannt bei ihm.
Wichtiger und guter Kontext auf jeden Fall von dir, warum da das 2021er Jahr dann wirklich deutlich schlechter geworden ist. Ja. Das ist jetzt etwas, das könnt ihr euch dann selbst überlegen. Macht es wie ich und sagt, hey, der hat auf jeden Fall mal gut produziert und vielleicht wird er auch wieder gesund und dementsprechend hat er Upside. Oder sagt er, okay, da ist wohl nachhaltig dann einfach zu viel kaputt gegangen und ich fade ihn dann. Ich verstehe hier ehrlich gesagt beide Approaches. Gibt es, glaube ich, Argumente.
Und hier wieder ganz klar Frage des Preises. Also ist ein Back, wenn ich den Ende der dritten Runde oder Anfang der vierten Runde bekomme, dann schlage ich zu. Ne? Und wenn der dahin fällt nachher, dann werde ich auch viele Kevin Harrises haben. Ja. Aber wenn ich ihn nachher Anfang der dritten Runde draften muss, wenn er ein 6-Runden-Pick ist, boah, nee, dann bin ich komplett raus. Und dann will ich gar keinen haben.
Same.
Das wird sich zeigen.
Das, ja.
Ne? Also don't hate the player, hate the ADP. Und das ist hier ganz klar auch wieder der Fall. Dementsprechend schauen wir mal. Ein Spieler, wie gesagt, für mich, ich mag den, aber es ist eben die Frage tatsächlich, wie wird sich das alles entwickeln.
Genau, ja. Und damit geht's weiter mit unserem nächsten Spieler. Er ist insgesamt eben unsere Nummer 8. Hier muss ich fast die Tabs zählen. Ich glaube, er ist bei mir irgendwie 15 oder so gewesen. Bei dir war er auf jeden Fall die Nummer 5. Nein, also die 14 bei mir.
Sekunde, ich sag es dir sofort. Ja, Jerome Ford war die 5, genau.
Genau, bei mir ist er die Nummer 14. Cincinnati Running Back, die Kollegen kennt ihr vielleicht, weil sie es letztes Jahr eben in die Top 4 geschafft haben. Das heißt, ins College in die College Football Playoffs geschafft haben. Ja, da sind sie dann von Alabama überfahren worden. Aber gut, das war auch irgendwo zu erwarten. Die sind eben Teil der AAC. Die sind keine Power 5 Conference. Und damit waren sie eben das erste G5-Team, die es ins College Football Playoff geschafft haben. Jerome Ford war da eben in 2021 ihr Running Back. Er ist 22,5 Jahre alt, ein Senior und hat eine Prospect Grade von 5,95 erhalten. Wird aktuell in der vierten Runde an 137 gehandelt. 5,11 groß, 210 Pfund schwer. Ist eine 4,46 gelaufen. Speed Score passt mit 106,1. Und jetzt sag uns mal, Phil, warum bist du so ein großer Jerome Ford Fan?
Ja, ich sehe bei ihm halt eigentlich alles, was man für einen Workhorse braucht. War ein Recruit von Alabama, der dann transferiert ist, weil der sich nicht 4 Jahre hinter Najee Harris und Co. Auf die Bank setzen wollte und hat gesagt, okay, ich gehe zu Cincinnati, hat sich da noch ein Jahr das Backfield mit Garrett Doakes, falls du dich erinnern kannst, aus dem letzten Jahr Sleeper, der das Backfield geteilt. Und ist dann letztes Jahr, hatte Cincinnati ja eine sehr gute Saison und da ist er eben auch komplett ausgerastet und er hat für mich die Size, die man braucht, also das Mindestmaß an Size. Er hat den Speed, ne, 4,46 erreicht im Combine und kann den Ball fangen. Hat er jetzt auch gezeigt, über 20 Receptions in seinem letzten Jahr, bei auch echt bei einem soliden A-Dot. Ne, also das muss man hier auch nochmal erwähnen.
Ja, fast 3.
Fast 3, genau, das ist für einen Running Back schon eher außergewöhnlich, ne, der Wert.
Ja.
Ja, und dementsprechend fand ich eigentlich, dass dass es ein guter Back ist. Und wie gesagt, das reicht mir hier für in dieser Klasse dann, ihn auf die 5 zu setzen. Mhm. Aber ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, dieses Tier ist eben auch wirklich offen. Und ich bin da auch wirklich wieder, ich fühle mich wie ein Papagei, ne, wieder auch sehr, sehr gespannt, wo der letztlich dann auch landen wird. Mhm. Aber ja, das würde mich nicht wundern, wenn der dann auch eine gute Karriere hat als NFL-Back.
Ja, ich bin da sehr gespannt. Ich persönlich habe ihn deutlich runtergegradet aus einem einfachen Grund. Ich glaube, dass er einfach kein guter Running Back ist, ehrlich gesagt. Also wenn ich anschaue, Yards After Contact echt nicht gut für das, also hat er nicht gut performt, verglichen mit seinen Yards per Carry. Du hast schon den guten A-Dot angesprochen, auf der anderen Seite steht dem entgegen dann ein dafür relativ schlechter Yards per Route Run Wert. Das heißt, weiß auch nicht, wie gut er wirklich als Receiver ist, da habe ich Fragezeichen. Allgemein passt mir also so ein bisschen die Film Analytics passen hier für mich einfach nicht ganz. Ich glaube, dass er einfach nicht so gut ist, und vor allem adjuste ich das nochmal nach unten für das Level of Competition, gegen das er da gespielt hat, gegen das er das halt produziert hat. Denn was waren das für Mannschaften, gegen die er da gespielt hat? Das war jetzt nicht, es war ja nicht nur Alabama und Notre Dame dieses Jahr. Dazwischen drin war da ganz viel Mist auch, gegen das er gespielt hat, und da würde ich mir halt mehr Dominanz erwarten eigentlich, oder ja, eine höhere, also einfach eine bessere Performance, und deswegen hat er es bei mir leider nur auf die 14 geschafft. Auch wenn ich das komplett sehe von dir, also Size passt erstmal, Receiving Upside ist da, auch hier, wenn der in der vierten Runde geht, dann glaube ich, dass er für mich out of reach sein wird, eben in Sachen ADP, aber an und für sich, wenn ich ihn dann Ende von Runde 3 bekomme, bin ich auch wieder voll dabei.
Ja, also wie gesagt, der geht, was ich so in Mocks gesehen habe, eigentlich auch, also in Rookie-Draft-Mocks so in der dritten Runde. Mhm. Und ich glaube, dafür hat er eben genügend Upside. Ne? Ich mag den halt zu dem Preis auch.
Ja,
Ich weiß nicht, ob ich den noch in der zweiten Runde, würde ich ihn wahrscheinlich eher nicht nehmen, je nachdem. Aber ne, ich kann das schon verstehen, und dementsprechend, ich mag ihn. Gut.
Ja. Next one, die Nummer 9. Das ist Zamir White, und bei dem Kollegen, jetzt muss ich hier erstmal wieder mein richtiges Blatt finden, glaube ich, da bist du hier auch nochmal ein bisschen höher als ich.
Ich habe ihn auf der 9.
Du hast ihn auf der 9, ja, ich habe ihn eben auf der 11. Preis ihn, und so, oder muss ich anfangen? Ich glaube, ich muss eigentlich anfangen.
Fang ruhig an.
Ja. Running Back von Georgia, also auch SEC gespielt, ist ein Senior, war mal ein 5-Star-Recruit hin zu Georgia.
Nummer 1-Recruit.
Aber
Top-Recruit
auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ein 5-Star, das ist passiert nicht allzu oft, und der ging sicher auch sehr früh damals in Devi Drafts. Hat eine Prospect-Grade immerhin noch von 6,25 erhalten. Wird aktuell in der dritten Runde, Ende der dritten Runde an 92 gehandelt. 6-0 groß, 214 Pfund schwer, also Size ist in Ordnung. Er ist eine 4-4 gelaufen, das heißt, der Speedscore ist wirklich Elite, 95. Perzentil. Das passt erstmal alles. Deswegen, also muss man sagen, so Level of Competition, die Peripheral, Size, Speedscore und so weiter, das ist alles da. Ich finde, positiv bei ihm ist auch, ich glaube, er ist halt auch ein bisschen unterschätzt als Runner. Also auch da sehen die Zahlen Zahlen auch wirklich ganz gut aus. Das Problem bei ihm ist halt wirklich irgendwo, ja, Receiving. Der hat gar nichts gemacht. Ne? Insgesamt in seiner College-Karriere irgendwie 17 Receptions. Das ist ein Problem. Und dazu auch noch Workload. Also bei Georgia hat er sich halt überhaupt nicht durchsetzen können. Sprechen wir gleich noch über einen weiteren Running Back, der von da kommt. Und das Maximum, was er mal geschafft hat, waren halt 169 Touches. Jetzt müsstest du mir tatsächlich helfen, das weiß ich gar nicht. Warum hat er in seinem ersten Jahr gar nicht gespielt? Das war er geredshirtet, oder so, hat er sich verletzt, oder woran lag das?
Kreuzbandriss, glaube ich.
Zamir White hat ja schon zwei Kreuzbandrisse erlitten.
Jo, genau.
Das ist ein weiterer Grund, jetzt kann ich mich erinnern, warum ich ihn auch ja nochmal runtergegradet habe. Zwei Kreuzbandrisse, das gefällt mir natürlich wirklich nicht gut. Auch wenn das fast die Frank Gore Trajectory jetzt ist, deswegen. Aber ja, das ist halt echt die absolute Ausnahme daraus. Also ja, ich bin hin und her gerissen bei Zamir White. Insgesamt habe ich ihn dann auf der 11 gerankt, aber auch hier, ich habe jetzt keine großartigen Gefühle bei dem Kollegen, außer dass ich ihm sehr gönnen würde, dass er sich nochmal durchsetzt, denn nach zwei Kreuzbandrissen zurückzukommen, wäre auf jeden Fall eine geile Geschichte.
Ja, also Spitzname Zeus, ne? ja, war halt ein Riesentalent, wie gesagt, ich setze ja auch voll auf Talent und deine Punkte, ich kann auch jeder, der mir sagt, boah, bei dem habe ich echt Angst, da will ich kein Draft-Kapital verschwenden, verstehe ich voll, wie gesagt, aber 5-Star-Recruit, hat er halt Pech, ne? Hat sich zweimal, wie du schon gesagt hast, zweimal das Kreuzband gerissen und dann muss man halt eben wissen, Georgia splittet ihr Backfield immer, ne? Also die geben keinem irgendwie eine Monster-Workload und der hat also zu den Receptions nochmal, um das so ein bisschen zu erklären vielleicht, 2019 hat ja auch noch DeAndre Swift da gespielt.
Ja.
Ne, der auch sehr viel gesehen hat.
Ja.
Und dann eben die anderen beiden Jahre hat er da auch mit deutlich talentierteren Receivern zusammengespielt, weswegen er da eigentlich so gut wie gar nichts gesehen hat. Georgia auch durchaus Quarterback-mäßig da so ein bisschen, ja, underwhelming gewesen. Und dementsprechend, das war halt irgendwie irgendwo komplett desaströs und da bin ich auch voll bei dir. Deswegen, die Receiving-Ability ist einfach nicht zu bewerten. Für mich. Ich glaube, also, ja. Ich, und da setze ich allgemein einfach drauf, dass der eine bessere NFL-Karriere haben wird, als er sie im College gehabt hat, einfach aufgrund von Talent.
Ja. Kann man einfach mal probieren, ne? Also auch hier, wir sind dann ja sehr dankbar für wenig und das sind erstmal die Size-Speed-Kombinationen und dass er wohl, also, dass er im College schon gezeigt hat, dass er eigentlich ein ganz guter Running Back sein kann. Mehr darf man auch nicht verlangen an dem Punkt, wo wir jetzt angekommen sind. Und der nächste der Kandidaten hier ist die Nummer 10, Hassan Haskins. Der hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Oh, das war das Spiel Michigan gegen Ohio State.
Derby. Ja?
Derby und zwar Woche, boah, das war irgendwie 12, 30, keine Ahnung.
Ja,
also relativ. Gegen Ende der College-Saison hat er da irgendwie 160 Rushing Yards plus aufgelegt und 5 Touchdowns, vor allem 5 Rushing Touchdowns. Das hat ihn, glaube ich, die Devi und Rookie Draft Boards hochgeschossen, diese Performance. Auf einmal war er ja mit nationaler Bekanntheit und Aufmerksamkeit unterwegs. Eben, wie gesagt, in Michigan gespielt, ist ein Senior, war mal ein 3-Star-Recruit, 22,3 Jahre alt, bekommt nur eine Prospect-Grade von 5,88, aktuell Expected Draft Position von 186, also irgendwo ein klarer Day-3-Pick, ist aber 6'2 groß und 228 Pfund schwer. Das heißt, size-mäßig ist das für uns in Ordnung. Getestet hat er leider nicht, noch nicht, muss man sagen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er sogar noch testet beim Pro Day.
Ja, Michigan hat, glaube ich, also habe ich noch nachgeguckt, auch in Recherche, glaube ich, 18.04. oder so ist der Pro Day, also relativ spät.
Also er hat gerade eine Knöchel.
David Ojabo hat sich doch, wobei hat der sich denn das Kreuzband gerissen? Der war ja auch bei Michigan. Der
hatte auch irgendein Workout, ja, das weiß ich nicht.
Aber ich habe irgendwie gelesen, 18.04., Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber...
Alles gut, irgendwie. Also er holt sich auf jeden Fall gerade von einer Knöchelverletzung. Deswegen ist er bei der Combine nicht gelaufen und potenziell könnte er noch laufen, dann beim Pro Day, eventuell, jetzt sehen wir mal. Aber vielleicht möchte er das auch gar nicht, muss man dann sehen. Ja, Hassan Haskins, du hast ihn auf jeden Fall, glaube ich, ein Stückchen weiter oben als ich. Er ist eben bei uns die Nummer 10. Ich persönlich habe ihn nur auf der 15. Bei dir ist er irgendwie auf der 7?
6.
Auf 6 sogar, auf 6. Okay, ja gut. So, warum hast du denn Hassan Haskins auf der 6? Wegen der 5 Touchdown-Performance etwa?
Ja, genau, nur deswegen. Nee, ich glaub einfach, dass er... Also wie gesagt, du hast es gesagt, der bringt einfach diese Size mit. Ich glaube, dass er einfach in dem Sinne ein guter Running Back ist. Und ja, hat auch eben die Rushing Performance gezeigt im letzten Jahr, als er bei Michigan, ja, trotz der beiden anderen talentierten Running Backs, Blake Corum und Donovan Edwards gezeigt hat, dass er da wirklich der Leadback sein kann und beziehungsweise fast schon das Workhorse. Gut, das Problem natürlich für ihn war, er hat halt kaum oder ja, für die Rolle kaum Receptions gesehen. Er hat trotzdem knapp 20 gehabt und die anderen beiden haben halt auch wirklich viel Receiving Work gesehen, einfach um sie mit einzubinden, aber gerade wenn dann so Spiele waren, Corum war mal eine Zeit lang verletzt, dann hat er eben auch die Receptions gesehen und hat das auch gut gemacht, also hat das durchaus solide gemacht und er erinnert mich halt einfach stark an Chris Carson und so, also das ist so richtig der Vibe, den ich bei ihm bekomme und deshalb fand ich es insgesamt einfach, glaube ich schon, dass der Upside hat und ist für mich hier ein Spieler, den ich in der Klasse schon sehr, sehr gern mag und ist natürlich auch ein Stück weit irgendwo Projection, ne? Ganz klar.
Ich würde bei ihm einfach nur gern mehr sehen, irgendwie entweder in Yards After Contact oder Missed Tackles. Wenn da ein Stat dabei wäre, der Elite ist oder so, oder zumindest Gutes, richtig Gutes, dann wäre ich bei ihm irgendwie deutlich weiter von, dann hätte ich gar keine Probleme, ihn auf die 5 zu setzen, da er da jeweils nur so okayisch aussieht und ja, dann ist es halt so Size und ja, fast 300 Touches in einem Jahr mal zu kriegen, das ist auf jeden Fall super. Also, das ist schon gut.
Wie gesagt, aber gut. Mit diesen anderen beiden Backs im Backfield,
genau,
das ja. War schon.
Also, ich verstehe es, ich verstehe es. Also, bei ihm, da könnte ich mich jetzt auch fast von dir überzeugen lassen, ehrlicherweise. Dass ich ihn da nochmal ein bisschen nach oben nehme, ist echt ganz cool. Gerade wenn du auch sagst, er gefällt dir auf Film sehr gut, dann bin ich da durchaus gewillt, ihn auch nochmal ein bisschen auf jeden Fall mal in das nächsthöhere Tier reinzuranken.
Ja, und vor allen Dingen, was man auch noch dazu sagen muss, was ich halt bei ihm auch schön finde, du musst für ihn nicht viel ausgeben. Ne? Du, die vierte Runde, also Viertrunden-Pick oder sowas reicht, um ihn zu bekommen. Und dann hast du einen Running Back, der im Bestfalle eben dieses Three-Down-Skillset auch hat, meiner Meinung nach. Und dementsprechend, ja, warum nicht?
Ja, er hat als Senior was gezeigt, das Receiver. Das war nicht so schlecht.
Nee, wie gesagt, und ich glaube auch, wenn die anderen beiden jetzt nicht da gewesen wären, ne, ist natürlich sehr viel ist hypothetisch, dann hätte er auch 30, 40 Receptions gehabt. Also, ja und das auch das Quarterback-Play bei Michigan war jetzt auch nicht gerade von anderen Stern.
Also. Das stimmt. Gut, zwei Jungs haben wir noch in unserer Top 12. Die ziehen wir hier noch gut durch. Der erste ist Tyler Algier, Running Back von BYU. Die sind ein Independent, das heißt keine Power 5 Conference. Da kam der Kollege Zach Wilson ja letztes Jahr als Quarterback daher. Er war mal ein Two-Star-Recruit. Ich glaube, der hat sogar als Linebacker angefangen, oder?
Ja.
Und ist dann eben erst zum Running Back geworden, langsam aber sicher. Ist 21,9 Jahre alt, Prospect Grade von unter 6, 5,98, nicht ideal, geht aktuell 130, vierte Runde, also könnte so eine halbwegs frühe Day 3 Nummer werden. 5'11 groß, 224 Pfund schwer, das ist natürlich das Positive bei ihm. 4'6 gelaufen, das gibt einen Speedscore von 100, das passt also auch. Und ja, Best Comparable Zach Moss, da muss man doch heiß werden, wenn man sowas hört. vielleicht mal ganz kurz, ich bin höher bei ihm, ich habe ihn auf der 10, du hast ihn dementsprechend auf der 12?
12, ja.
Also, warum habe ich Tyler Algier überhaupt auf der 10? Erstens hinterfrage ich das selbst schon mal, was hat mich da geritten? Aber nee, im Ernst, er hat 304 Touches gehabt als Senior, das gefällt mir einfach mal ganz gut. Seine Effizienz, so Yards per Teamplay, das sieht okay aus, also das passt. Super Contact Runner auf dem Level of Competition natürlich, das ist immer ganz wichtig zu sagen, aber trotzdem sehr guter Contact Runner und sieht halt auch gut aus mit, sag ich mal, bei Missed Tackles Forced. Natürlich, es ist das Level of Competition, aber lieber nehme ich persönlich einen Running Back, der gut aussah gegen schlechte Competition, als einen, der halt nicht gut aussah gegen gute Competition. Weil dann muss man halt mal sehen, ob er es gegen gute Competition in der NFL auch schafft. Dazu, auch eine ganz solide Rolle als Receiver zumindest gehabt. Das ist jetzt nicht überragend, aber hey, 28 Receptions immerhin gehabt in seinem Seniorjahr. Da, ja gut, 0,88 Yards per Route Run ist nicht überragend und der A-Dot von fast minus 3. Also das waren auch nur Dump-Offs und Screens, denke ich mal. Da braucht man, von ihm würde ich jetzt kein Route Tree erwarten, da aus dem Backfield raus. Aber mei, er hat zumindest den Ball ein paar Mal gefangen, das reicht mir ja. Wenn er dann jedes Mal für 0 Yards 0 Yard Gain schafft, dann sind das trotzdem ein Punkt in PPR liegen, das ist okay. ja, und noch dazu, was ich auch ganz cool finde, er hat halt das nicht über so nur Breakaway Runs gemacht. Das heißt, für seine Yards per Carry relativ wenig Breakaway Runs oder Breakaway Yards, jetzt nur den zukünftigen Uber Eats Drivern davon zu laufen, das reicht mir halt nicht. Und das heißt, er hat das halt wirklich wenigstens noch nach Kontakt rausgegrindet und sie aufsteigen lassen. Das ist okay. Aber klar, jetzt hau ihn mal in die Tonne hier oder sag was, gieß Wasser in den Wein. Was ist das Problem bei Tyler Allgeier? Denn das klingt ja erstmal tatsächlich ganz positiv, was ich da sage.
Ja, für mich ist einfach das Problem, wie gesagt, das Level of Competition, was er gespielt hat, dann, das Athletic Testing war okay, ich weiß nicht, aber ich bin von ihm insgesamt so ein bisschen uninspiriert, ne, auch was das Rushing und so anging, boah, okay, ne, gegen die Competition ist das alles, sah es dann alles okay aus, aber, boah, weiß ich nicht, ich bin da irgendwie insgesamt ist mir das einfach ein bisschen wenig, wenngleich auch ich ihn mit vielen anderen in einem Tier habe. Ne? Also ja, es ist hier für mich wirklich von Position 5 in meinem Ranking, was Jerome Ford war, bis Allgeier 12, es ist ein Tier. Und
genau.
Da bin ich auch wirklich komplett
schmerzfrei. Also, wir nehmen denjenigen, wo uns das der Kostenpunkt passt.
Ja, und das ist bei ihm, glaube ich, das größte Problem. Der hat halt so Anfang des Processes war er halt relativ weit vorne mit dabei, einfach weil er diese Size hatte, so, ne, dieses ganze Drumherum hat einfach irgendwo sah ganz gut aus. Und ich glaube, du musst jetzt einen Second-Round-Pick investieren, um ihn zu bekommen. Und dann nehme ich halt lieber einen der anderen, über die wir jetzt gesprochen haben, zu einem günstigeren Preis, als ihn zu dem Wert von einem Second-Round-Pick.
Ja. Also da kann ich dir nur zustimmen. Wenn das die Frage ist, dann gebe ich dir komplett recht. Aber ich glaube, er ist schon wieder ganz schön gesunken durch seine Combine, denn da haben die Leute mehr erwartet. Also da müssen wir mal gucken. Ja. Da müssen wir mal gucken. Da fragen wir den guten Tinosaurier. Da schauen wir mal in Tinosauriers ADP rein, ob wir da zwischen, also Pre-Combine und After-Combine oder Post-Combine und nicht ein Abrutschen bei Tyler Allgeier sehen. Würde mich gar nicht wundern.
Mit Sicherheit, ja.
Ja. Genau, soviel zu Tyler Allgeier und dann kommen wir zu unserem letzten Mann, oder was heißt zum letzten Mann, aber zu unserer Nummer 12, Keontae Ingram. Den habe ich eine ganze Ecke höher als du, den habe ich nämlich auf der 7 und du hast ihn?
Ich habe ihn, lass mich kurz gucken, muss ich erstmal so
weit scrollen. So 19 oder so, glaube ich, 19, 20, irgendwie so.
18 habe ich ihn,
18. 18, Einmal ganz kurz, du kannst dann gleich mal sagen, was dich alles an ihm stört, aber Keontae Ingram ist oder kommt von USC, auch er ist ein Senior, war mal ein 4-Star-Recruit, 22,4 Jahre alt, katastrophal schlechte Prospect-Rate von 5,66 von Lance Zierlein bekommen, aber sei dazu gesagt, das ist eine Indikation. Elijah Mitchell letztes Jahr hatte eine 5,69, glaube ich, oder so, also müssen wir auch immer mit Vorsicht genießen. Ich glaube, beim Sleeper-Entdecken ist er jetzt auch nicht überragend. Ist 6-0 groß, 221 Pfund schwer, also die Size passt, dazu eine 4-5-3 gelaufen, Speedscore dementsprechend auch in Ordnung. Das klingt doch alles schon mal ganz gut. Warum bist du jetzt so niedrig bei Keontae Ingram?
Ja, also zu Keontae Ingram, ich habe den tatsächlich schon ein bisschen länger verfolgt auch und der kam, war ja mal bei Texas und ist jetzt vor der Saison transferiert zu USC, weil der sich bei Texas halt nie durchsetzen können.
Also der, gut, da ist auch Bijan.
Ja, jetzt. Aber der ist da ja schon ein paar Jahre länger, ne? Also der war da ja schon so, da warst du noch gar nicht geboren. Also.
Ja. Also er hat, ja, okay, ich sage das gleich, passt schon, alles gut. Aber das heißt dann, er ist von Texas wegtransferiert nach 2020, oder?
Ja, genau.
Ja, okay.
So. Und Ja, bei USC war er dann durchschnittlich gut. Man muss sagen, USC ist jetzt nicht so eine Run-Heavy-Offense, eher Air Raid-mäßig angelehnt und dann, ne, das ist für Backs meistens nicht so eine gute Offense. Aber was ich da gesehen habe, er ist auch ein Back auf jeden Fall, der das komplette Skillset mitbringt. Ja, richtig. Aber auf welchem Niveau? Ne? Das ist hier fraglich und bei dem würde es mich halt auch nicht wundern, wenn der nachher undrafted geht. Und also, da überzeugt mich auch irgendwie nicht so wirklich. Ne? Also der ist grundweg solide, aber nee, glaube ich, also da glaube ich nicht dran an den NFL-Erfolg von ihm. Aber überzeugt mich vom Gegenteil. Vielleicht
Ja.
komme ich noch um die Ecke.
Also, was hat mir gefallen bei ihm? Einerseits ist es halt einfach, er hat halt die Size, so 221 Pfund, das ist okay, schnell genug, das ist auch okay. Dazu hat er halt als Freshman und Sophomore trotzdem schon seine Touches bekommen, konnte sich bei Texas nicht durchsetzen, okay, richtig, aber er hat halt 30 Touches weniger bekommen als ein Isaiah Spiller bei Texas A&M, so in den 2 Jahren. Es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass er so komplett irrelevant war, wie ja der ein oder andere Kollege, über den wir schon gesprochen haben, der eine totale Projection ist. Keine Ahnung, wie ein Zamir White. Also dagegen hat er viele Touches gesehen, muss man halt sagen. Und dann in Jahr 3, stimmt, da hat er nur noch 64 gesehen, aber da war halt dann auch schon Bijan da. Und das ist ein Prospect, okay, dass du schlechter bist als Bijan, ist in Ordnung, glaube ich. Und dann transferiert er rüber zu USC, sieht wieder 180 Touches, das passt, und ist dabei halt halbwegs effizient. Das ist auch in Ordnung. Und er ist halt ein Receiver. Oder was heißt, er ist ein Receiver? Aber er hat halt so seine Market Share, die Thresholds, die hat er halt geknackt. Das finde ich okay. Dazu, wenn ich mir dann so seine Yards per Route Run und ADOT vergleiche, das ist auch in Ordnung. Sieht er auch nicht so schlecht aus dabei, erst auf den Blick. Und als Rusher, Yards after Contact, Missed Tackles Forced, auch völlig in Ordnung. Jetzt kein absoluter Game Changer, aber völlig okay. Und dann habe ich mir den echt so durchgeguckt und den habe ich echt, glaube ich, erst gestern oder so, das erste Mal, nee, heute sogar, heute. Ganz am Schluss bin ich nochmal dein DLF-ADP durchgegangen und guck den so an und denke mir, hey, Alter, irgendwie sind hier so viele gute Sachen drin. Natürlich ist das jetzt, niemals würde ich einen Second Rounder ausgeben für ihn, aber ich finde das all in all völlig in Ordnung. Und wenn der fünfte, sechste Runde geht, das ist einer von denen, die lege ich mir richtig gern auf die Bank und der kostet nicht mehr als einen Fünftrunden-Pick.
Nee, also und auch zu dem Preis habe ich dann auch kein Problem damit. Ne? Das finde ich auch völlig okay. Für mich hat es da jetzt einfach nicht. Ich bin gespannt dann, wo er dann nachher von Bord geht, aber also
Ja, ich sehe ihn
ich habe jetzt auch
tatsächlich,
kein
glaube ich,
Problem.
einfach höher als Runner, als du ihn siehst. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
Ja, du, ich bin nachher gespannt, wie bei so vielen anderen auch. Ja, passt schon.
Gut, genau, das war jetzt unsere Konsens 12. Möchtest du noch ein paar irgendwie oder möchtest du noch irgendwie einen Sleeper nennen, den du
Ja.
hier hast oder so?
Also wir müssen, glaube ich, erstmal noch über die 13 kurz reden, weil nach
Ja.
dem wird immer gefragt werden.
Ah ja, genau.
James Cook, Running Back von Georgia, bei den ich auch in meiner Top 10 drin hatte, als 10 auch tatsächlich. Ja, hier ist es, glaube ich, relativ klar, einfach ein Receiving Back, ein reiner Receiving Back eigentlich. Das ist so. Ja, wir wissen, wer von den Cook-Brüdern am Essenstisch immer die größere Portion bekommen hat. Oder wer seinem Bruder das Essen weggegessen hat. Ne, ja, da hat James leider nicht so viel abbekommen. Das hat Delvin alles bekommen. Und ja, deswegen fehlt ihm halt Masse. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, der ist 5'11 groß, wiegt nur so knappe 200 Pfund. Aber der hat ja den Frame, ne? Also ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht noch ein bisschen draufpacken kann. Und dann vielleicht noch ein bisschen. Aber natürlich, er ist irgendwo limitiert und ne, wäre dann reine Projection, weswegen ich auch nicht zu hoch bei ihm sein möchte. Ja. Er ist so ein bisschen Rashad
Oh, es ist super light, ja. Das ist
White
so wie Coke Zero, so light.
Light.
Also,
Ja. Oh.
ja. ja, ich will gar nicht über James Cook eigentlich unbedingt so singulär sprechen oder exklusiv, ja. Ich finde, dann können wir generell, dann lass mal die Diskussion auf so Receiving Backs allgemein werfen, denn wir spielen PPR-Ligen, wir wollen ja, dass die Spieler Bälle fangen. Ich sage jetzt mal hier, ich habe ein Tier im Prinzip mit Spielern. Ich lese mal meine 17 bis 22 vor. Das sind Jerrion Ealy, James Cook, Tyler Goodson, Kyren Williams, Max Borgi und Tyler Beatty. Jeder wird diese Spieler irgendwie, wenn er sich damit auseinandersetzt, mit dem Pre-Draft-Process mal hören. Ich will mit niemandem davon eigentlich wirklich was zu tun haben. Nicht, weil ich die generell nicht draften würde, aber ich habe halt bei jedem davon, oder ich bin bei niemandem überzeugt, dass er mehr sein kann als ein Nyheim Hines. The best case ist so eine J.D. McKissick-Rolle. Ja. Kann man machen, aber was ist das für eine Upside? Und der beste Prospect, der so, also in dieses, wo der Frame so war und so, das war Gio Bernard. Der kam aus dem College, der hat wirklich jede Production Box gecheckt, der war effizient als Receiver, gut als Rusher. Das sieht super aus. Und was war der in der NFL? Gar nix. Das war echt einfach useless. Ich will keine Scatbacks draften. Da nehme ich wirklich lieber den Shot auf die Khalil Herberts und Elijah Mitchells dieser Welt, die eher Early Down Thumper sind und die dann mal in eine Rolle reinwachsen und dann verkaufe ich die für einen Second Rounder. James Cook, ich finde, der einzige Grund dafür, ihn zum Beispiel zu draften, auch wenn der jetzt in Runde 3 fällt, ist, dass der Name Value hat und dann fängt er mal ein paar Bälle und dann verkauft man den halt wieder.
Ja.
Kenny Gainwell 2.0.
Wow. Nee, so schlimm, so schlecht würde ich über James Cook nicht. Also da sehe ich ihn schon noch ein Stück weit positiver. Aber ist ja komplett fair. Ich sag mal, das Upside von solchen Spielern ist halt mal diese eine James White-Saison, diese eine Terry Cohen-Saison zu haben.
Ja.
Ne, das ist halt deren Upside und klar, ich verstehe das auch voll, deswegen ist er bei mir auch nicht höher als nur die 10. Ne? Das ist, ich mag ihn an sich, aber ja, ich habe auch Zweifel natürlich, ganz klar.
Aber war, glaube ich, nochmal ein wertvoller Ausflug in diese Suppe an Backs, die diese Rolle ausfüllen. Und ja, genau, ansonsten, also, ja.
Kyren Williams sollten wir vielleicht auch noch kurz erwähnen, weil der auch
häufig
zur Sprache kommt. Für mich so oder so ein Back gewesen aus genau dieser Kenneth Gainwell und so weiter, Riege.
Demetric Felton.
Also ich hätte ihn, bitte?
Demetric Felton.
Ja, gut, das war ja nicht mein Running Back. Aber einfach für mich schon vorher echt mies. Ich finde es eigentlich schade, dass er so verkackt hat beim Combine, also dass er im Prinzip sich selber so ein, weil ich hätte diese, also dadurch wären bessere Spieler zu mir gefallen, ne, in Runde 2 und sowas, weil der dann relativ hoch gedraftet wird mittlerweile. Ich glaube, wird er irgendwo noch in Runde 3 gehen, denke ich schon. War bei Gainwell letztlich nicht anders, aber da kann ich nur jedem von abraten, den zu draften. Würde mich sehr wundern, wenn der eine größere Rolle hätte als ein Gainwell. Einfach um das mal vergleichbar zu machen.
Ja, genau, sehe ich bei all diesen genauso. Und stattdessen einfach nur ganz kurz runter genannt, wen ich hier noch als Sleeper sozusagen sehe, oder wäre es bei mir halt immerhin noch in dieses Tier um Tyler Algier und Zamir White bei mir geschafft hat. Sonovan Knight finde ich ganz spannend als Rusher. Kennedy Brooks fand ich ganz cool und Isaiah Pacheco. Das waren noch so, das sind so Spieler, die werde ich mir halt entweder undrafted holen oder fünfte Runde, wie gesagt, mehr nicht ausgeben dafür.
Ja, genau, und ich kann es aus Stat-Sicht zum Beispiel bei Pacheco oder sowas verstehen, aber wenn du das Tape anguckst, dann, ich sag mal, kennst du dieses Emoji mit diesen Spiralen in Augen?
Ja. Das schickst du mir öfter.
Ja, das schicke ich dir öfter, genau. Weil genau das hatte ich dabei, wo ich nur gedacht habe, meine Fresse, warum tust du dir das nur an?
Der kann halt wirklich niemanden aussteigen lassen, glaube ich, oder? Also das sieht man hier schon. Das sieht man sogar bei den Stats.
Wer?
Pacheco.
Ja, das ist, also ich finde das, also ich fand es richtig fürchterlich und möchte da. Ich möchte über diese
damit Erfahrung
nicht mehr reden.
Ja, genau. Ja. Deswegen.
Genau. Ansonsten haben wir heute zusammen noch so, ich sag mal, in Co-Produktion einen kleinen Sleeper gefunden, den ihr euch aber wirklich nur, wenn ihr ein tiefes Roster habt, und der wird so oder so wahrscheinlich undrafted gehen. Aber also den fand ich auf Tape eigentlich relativ spannend, und du hast auch gleich gesagt, oh, die Zahlen sehen auch ganz
Auf
nett
jeden
aus.
Fall.
Und zwar Bryant Kobach heißt der gute Mann von
Yes.
Toledo. Und ja, pff, er hat leider bei Toledo gespielt, kann man nur sagen. Wenn er die Zahlen in der SEC aufgelegt hätte, dann wäre es natürlich nett. Aber ja, also ist auf jeden Fall ein Shot wert, hat echt so. Du hast gesagt, der sieht ein bisschen aus wie der nächste Elijah Mitchell.
Also rein von dem her, dass ja Elijah Mitchell auch von Louisiana Lafayette kam und deswegen halt auch, man gesagt hat, keine Competition, aber er sieht wirklich sehr gut aus gegen schlechte Competition. Das Problem ist bei ihm, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie alt er ist. Habe ich nichts dazu gefunden. Er ist halt schon
Okay.
5 Jahre am College. Das heißt, er ist mit Sicherheit auch, das ist auch so ein Kandidat, so ein Methusalem. Das ist natürlich ein Nachteil, aber ja, das ist halt wirklich absoluter Sleeper, ne?
Ja, es ist also Deep, Deep Sleeper.
Ja.
Ja, kann man mal machen. Also
Ja.
ich glaube auch nicht, dass der gedraftet wird, wenn, um ganz ehrlich zu sein.
Nee, glaub ich auch nicht, glaube ich auch nicht.
Aber ja, wer weiß, ne? Vielleicht haben wir so mal wieder so einen richtigen Deep Sleeper gefunden. Wäre schön.
Ja, und wenn der was wird, sage ich mal, nächstes Jahr, dann werden wir natürlich diesen Audioschnipsel auch auf Twitter teilen und sagen, Jungs,
Ja.
bei uns, also wir haben das ja schon lange gesagt. Das ist.
Ja, told you so.
Genau. Gut, okay.
Perfekt.
Jetzt sind wir aber auch wirklich durch mit der Nummer. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Ich hatte schon ein bisschen Bammel davor. Das war schwer, die Running Back Folge, wie gesagt. Bis zur Nummer 4 hat es richtig Spaß gemacht. Und danach war es, ja, lustig.
Ja, genau. Also, ja, es ist halt, seien wir ehrlich, es ist wie jedes Jahr bei den Running Backs, irgendwie ab einem gewissen Punkt wird es dann halt echt grausig, ne?
Ja, genau. Und trotzdem kann ich nur noch mal jedem ans Herz legen. Holt euch diese Running Backs in den Rookie Drafts, Runde 3, 4, 5 einfach aufs Board, denn wir wissen vorher nicht, wer in eine gute Situation kommt, was dann unterjährig passiert. Und bevor man schlechte Receiver Prospects holt, holt man lieber schlechte Running Back Prospects.
Ja, bei denen kannst du dann halt sicher nach einem Jahr kannst du dir halt echt guten Gewissens cutten, ne?
Ja, Garrett Doakes
Das
nimmt dir
ist.
keinen Spot mehr weg.
Genau, zack, du weißt Bescheid, ciao. So,
Ja.
ne? Und das ist echt so, das ist auch befreiend. Also ich
Ja.
freue mich jetzt, ich habe jetzt viele noch auf dem Roster bis zu meinen Rookie-Drafts, wenn ich die Spots nicht brauche, und dann werden die alle gecuttet und das ist so
Ja, ja.
dieser befreiende Moment. Weg mit die Viechers.
Sag mir noch, das ist wirklich auch ein Learning aus dem letzten Jahr. Was hat uns eigentlich geritten, dass wir Javion Hawkins gedraftet haben, weil er zu den Falcons gegangen ist? 5.983. Also
Ja,
was war da los? Das war echt, das muss man wirklich in die ganz tief unter den Teppich kehren.
gut, wann haben wir ihn gedraftet? Ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, ich
Ja,
glaube, ich habe ihn nicht
Runde
einmal
4.
gedraftet, wenn, um ehrlich. Also, ich glaube, ich habe ihn nicht einmal gedraftet.
Ja,
Kann ich
ich habe ihn
nicht.
schon mal
Nicht.
gedraftet.
Ja, du, dein
Muss
Problem, nicht
ich.
meins. Mir war er immer zu undersized. Ich hatte den auch,
Ja.
also, da bin ich mir relativ sicher, dass ich den im Ranking auch relativ niedrig hatte.
Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich weiß auf jeden Fall, mal den Shot nehmen und dann gucken. Natürlich, den habe ich halt nach Woche 1 gecuttet. Das ist auch okay. Das war ja auch der Sinn irgendwo dieses Investments. Wenn du im Training Camp ein bisschen Hype kriegst, dann kann das an Wert steigen. Und wenn nicht, dann cuttet man den einfach nach Woche 1. Das ist der Vorteil. Aber nichtsdestotrotz, solche Bags vermeide ich mittlerweile einfach komplett. Unter 200 Pfund, da bist du hoch in dem ein oder anderen Ranking bei anderen Anbietern, aber
Anderen an.
nicht bei uns.
Nein.
Das ist
Ja,
so.
wir haben hier keine Gesichtskontrolle, sondern
Ja.
Gewichtskontrolle.
Will der Türsteher. Genau. Ja, richtig. Sehr gut. Okay. Ja, dann danke ich
Alles
dir auf jeden
klar.
Fall für deine Einschätzung. Hast mich auf jeden Fall hier auch nochmal gebildet. Das ist gut.
Ja, danke, du mich auch.
Hier wird gleich, wie heißt der? Hasan Haskins. Gleich mal Passwort hochgestuft. Bin großer
Ah.
Hassan Haskins-Fan jetzt geworden. Und ja, nee, perfekt. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und da geht's dann, ja, mit einem Gast ins Rennen.
Jawohl.
Ich freue
Ist
mich.
schon alles in die Wege geleitet.
Ja.
Also, der gute Mann, ich weiß nicht, ob er zuhört, aber hat von mir schon die ganzen den Ablaufplan bekommen und alles, also von daher.
Ja. Vielleicht sprechen wir dann nochmal über Tyler Algier.
als Linebacker.
Ja, ganz wie, genau.
Die Running Bank Hoffnung der Monte Traianum in Devi liegen, der auf einmal umgestürzt ist zum Linebacker. Ja, da kann man nur hoffen, dass es das IDP ist.
Grüße an Isa Cowboy, du hast ihn immer noch am Roster. Ich glaube, das ist wirklich jetzt. Es wird aber irgendwann peinlich.
Er möchte sicher auf eine IDP-League umstellen.
Ja, das ist ja sogar eine Devi-IDP.
Echt?
Ja, wir haben doch IDP.
Ach so, okay, die, ja, oder? Okay, ja.
Ja, doch weiß, schon.
Eine,
wir haben da,
genau. Eine ist mit, eine ohne. Ja,
das ah, okay. Ja, genau. Also deswegen, er hat da schon selber Witze gemacht. Er muss ihn jetzt mal cutten. Aber er muss mal schauen, wie er sich als Linebacker jetzt macht.
Ja, mein Gott. Ne,
wenn klar, Lu. Ich sag's dir. Also, das wird halt dann nach dem neuen Devi-Draft dann die Frage. Aber gut. Ja.
So viel dazu.
Jetzt wirklich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.
Danke. Bis dann. Ciao.